Herzlich willkommen bei Pool Artists.
War das nicht da, Nils, wo die Backstreet Boys, also wo diese ganzen Boygroups waren, so im Backstage-Bereich und haben so, was weiß ich, so warm gesungen. Und dann kamen die Backstreet Boys und haben die sich warm gesungen und die konnten richtig singen. Und da sind alle so ganz bleich geworden, weil sie wussten, dass jetzt Schluss ist mit dem Chartstürmen. Die Konkurrenz ist da. Die Konservenbüchsen-Band sind ganz bleich geworden.
Das kann gut sein, das weiß ich nicht mehr. Aber es war eine super seltsame Veranstaltung.
Ja, die hatten wie in so einem Armeekrankenhaus.
Es war die ganze Zeit so hell alles.
Ja, genau. Wie in so einem Armeekrankenhaus, so Bettlaken zwischen den einzelnen Masken aufgehängt, sodass man alles hören konnte, was ringsherum besprochen wurde. Die neuesten PR-Strategien. Oh. Nur wir hatten keine.
Ja, stimmt. 1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils Bokelberg-Erfahrung. Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen Podcasts. Und heute gibt es eine ganz fantastische Folge, denn ich habe einen Gast hier, bei der ich sehr glücklich bin, dass sie extra nach Berlin zu mir gekommen ist, damit wir mal ein bisschen in alten Zeiten schwelgen können. Es gibt ja auch einige Fragen, die ich an sie habe bezüglich der Zeit, in der wir nicht zusammen im gleichen Ort waren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie hier ist, die fantastische Moderatorin Alex Bechtel.
Ach, Nils, danke.
Hallo, Alex.
Hallo, lieber Nils.
Soll ich lieber Alexandra sagen?
Nö,
oder,
Alex, kannst ruhig okay. Alex sagen.
Ist so lustig, ich habe irgendwo so einen Artikel gelesen, da stand drin, Alex Bechtel, also mit X und dann in Klammern, genannt Alex mit KS. Alex
ja, ja.
Genannt Alex.
Also ja. Das haben die bis heute nicht verstanden, viele, dass mein Name mit KS geschrieben wird. Meine Mutter war ja Finnin, die ist übrigens leider vor 2 Jahren verstorben und da hat man Alexandra mit KS geschrieben.
Ja, so. Irgendwo stand als Begründung, es gibt im Finnischen den Buchstaben X nicht.
Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ja. Weiß es nicht.
Wenn, also
stell mir
ja
nicht solche Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Kannst du eigentlich Finnisch?
Ein bisschen. Vähän. Also ich würde sagen, wenn ich da bin, kann ich mehr verstehen, als wenn ich jetzt hier irgendwas sagen soll.
Ja.
Gute Ausrede.
Das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt in der Recherche wirklich herausgefunden habe, was ich all die Jahre nie wusste. Ich hätte dich so sehr damit genervt, mir irgendwas Finnisch vorzusingen, wenn ich das damals schon gewusst hätte, als wir beide bei Viva waren.
Also ich könnte theoretisch schon irgendwas singen oder so, aber ich kann gar nicht so gut singen. Ich glaube nicht, dass du jetzt hier finnische Lieder hören möchtest, Volkslieder, Schlaflieder. Das kann ich natürlich schon, aber ich könnte dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, was es bedeutet. Ja, ganz schlecht.
Auch oft ganz unwichtig. bevor wir uns bei Viva kennengelernt haben, weil wir sind ja beide Gründergeneration.
Ah, richtig.
Das muss man immer wieder betonen.
93. Oh Gott.
Wir haben damals die erste Sendung auch zusammen. Nee, die allererste war, glaube ich, nur
Heike.
Nein. Doch, da wart
ihr
doch auch dabei,
wir,
Matthias
ja,
und du.
Ja, selbstverständlich. Wir waren am 1.12.93. Der Speicher. Voll die hässliche Ruinendeko.
Die
weißt
Dekos
du,
waren alle, die
wer
waren
hat
immer
sich das ausgedacht? Dieser komische, staubige Dachboden. Da weiß ich noch, dass ich als junger Mensch gedacht habe, damit wollt ihr junge Menschen ansprechen. Ja. Das ist nicht sehr ansprechend, auch nicht für uns, die hier stehen, aber egal. Und dann hatten wir einen ganz saudummen Text.
Ja.
Ich weiß nicht, das kannst du ja heute noch bei YouTube anschauen.
Ja.
Ne? Ich glaube, es war Heike, Mola und natürlich du, Phil Daub, Obnhöfel. Ich glaube, der Stefan Raab war dabei, natürlich.
Nee.
Und
in der ersten Sendung. Phil kann auch noch nicht in der ersten Sendung dabei gewesen sein.
Wer?
Phil.
Achso, Silke.
Ich glaube, es waren nur Matthias, du, Heike Mola, ich.
Nein, der Phil ist auf jeden Fall dabei, weil er hat was gesagt. Und Smudo. Oder Herbert Grönemeyer.
Nee, Herbert Grönemeyer.
Und dann stehen wir da an und haben so bescheuerte so Lichterketten um den Hals. Sollte wahrscheinlich weihnachtlich wirken.
Ja.
Und das war also eine Vollkatastrophe. Wir sind deine Freunde von jetzt an. Aber es war sehr viel Wahres in dem Satz.
Na, das stimmt. Aber stimmt, der Dachboden, was da wohl so die Marketingentscheidung gewesen ist, dass man gesagt hat, wir müssen den jungen Menschen irgendwie nahe kommen, das geht am besten über einen Dachboden.
Es gab ja auch tatsächlich ein paar alte Mitarbeiter damals bei Viva. Es waren ja nicht nur junge Chaoten, sondern es waren ja auch welche vom WDR, die da gekommen sind und so und die dann Fernsehen machen sollten, vielleicht daher irgendwo. Der Dachboden war ja die Deko von Matthias und mir zu der hervorragenden Sendung Was geht ab?
Ach, ja, Was geht ab? Immer im Dachboden?
Immer im Dachboden. Regie Ted Faniek.
Oh, Ted, das war ein geiler Regisseur.
Ted war so flexibel, dass er irgendwann gesagt hat, weil wir natürlich zu blöd für alles waren. Wir standen nicht im Licht, wir hatten die Mikros nicht an oder so beim Pinkeln ins Klo fallen lassen, all solche Dinge, ne? Und dann hat Ted irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, so, wir tauschen jetzt die Plätze. Du bist jetzt die Regie und ich gehe jetzt mal als die Moderator da rein und so. Dann haben wir gesehen, wie schlecht Ted moderieren konnte. Das war für uns gut, weil wir dachten, wir sind richtig geil. Das war gut fürs Selbstbewusstsein.
Aber es gab ja so, weiß nicht, eine Handvoll Regisseure irgendwie, die da immer Regie geführt haben, aber Ted war echt, der war sehr special. Der hatte so eine ganz tiefe Stimme, sah auch wirklich, man muss wirklich sagen, der sah wirklich aus wie ein Holzfäller.
Ja, hat auch so gerochen. Also ich kenne viele Redakteurinnen, jungen Redakteurinnen damals, die in ihn verliebt waren. Und ich war so, um Gottes Willen, ja.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da als junges Mädchen.
Dann doch lieber Schill lieben von Worlds Apart.
Aber der war so ultra männlich. Der hat auch immer so Holzfäller hinten an und so.
Ja.
Und so lange blonde Haare.
Ja, und er sagte auch ständig, dass er dritter Beleuchter bei der Fliege gewesen ist, auf die Nachfrage, wo er seine Kompetenzen fürs Fernsehen erworben hatte. Oh, I used to be the dritte Beleuchter bei die Fliege, you know, the fly, mit Jeff Goldblum. Mir so, Ehrfurcht. Aber bereits nach 2 Wochen Witze gemacht, dass er so aus dem Off wahrscheinlich irgendwie den Kameramänner einen Kaffee bringen durfte. Das war's schon. Ich weiß, das ist gemein, es tut mir leid. Er war ein super Typ, ich mochte ihn.
Der war echt super Typ. Bevor du bei Viva warst, Schule bis in,
Schule?
In Mettmann, also in Hilden.
Mettwurst,
in Hilden aufgewachsen,
Kreis
Mettmann.
Richtig, wunderbar.
So ein bisschen, was ist das, Westfalen ist das, ne?
NRW.
Ja, aber welcher Teil von NRW?
Ja, westlich, der westliche Teil von Nordrhein-Westfalen.
Aber ist ja nicht Niederrhein.
Nee, aber du kannst sagen, es liegt zwischen Düsseldorf und Köln, ne? Ja. Am Monheim, Langenfeld, diese Kiste.
Also Richtung Leverkusen so.
Ja. Ein bisschen hinter Leverkusen auf dem Weg. Also wenn du es genau wissen willst, du fährst auf der A59 und nimmst dann irgendwann die Ausfahrt Richrath oder eins weiter Hilden.
Ah ja.
Hilden, super, war, glaube ich, in den 80er Jahren Drogenumschlagsplatz Nummer 1.
Warum?
Ja, weil wir so nah an der holländischen Grenze waren.
Ja,
und so als Kleinstadt, wir hatten aber so eine ganz coole Club- und Party-Szene.
Ja.
Und da war immer was los.
Das ist dann natürlich der Vorteil, wenn man Drogenumschlagsplatz
hat. Ja, hervorragend.
Da kommt auch die Party- und Club-Szene vorbei.
Ja, also auf jeden Fall war Hilden immer in den Schlagzeilen, das weiß ich noch. Wir hatten eine wunderbare Diskothek, JWD, die regelmäßig ausgehoben wurde von der Polizei. Gibt es auch nicht mehr leider, den Schuppen. Aber da haben wir wunderbare Abende verbracht.
Ja, herrlich. Aber das ist ja schön, dieses, ich meine, wie groß ist Hilden, wie viel Einwohner hat er?
60.000 damals.
Also ähnlich wie Wesseling eigentlich.
Ja.
Das ist ja dieses Aufwachsen in diesen westdeutschen Kleinstädten, das ist irgendwie sehr, also so in den 80ern ist irgendwie sehr behütet.
Ich fand es gemütlich, also wir hatten 2 Gymnasien und ich glaube und 2, 3 Realschulen oder so, also wir kannten auch immer alle Leute, ne? Die Schulen waren alle sehr nah beieinander und in den Pausen hatten wir also auch Kontakt zu den Schülern der anderen Schulen, das war eigentlich immer sehr angenehm, also wenn einer aus der Stufe sitzen blieb und dann auf die Realschule nebendran ging, war der Kontakt nicht weg.
Na.
So und dann hier immer mit Fahrradklicken von A nach B geradelt und so und immer egal wohin, nachts mit dem Fahrrad, das war immer super. Also es war schon cool, es war nicht zu groß. Und nicht zu klein.
Nicht zu eng sozusagen.
Nee, nicht zu eng, kann ich nicht sagen. Und später dann, als der Drang größer wurde, in die große, weite Welt hinauszureisen, sind wir dann mit der letzten S-Bahn nach Düsseldorf rein und mit der ersten zurück.
Und da in Düsseldorf, nach dem Abitur, warst du, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder ob du Fan warst, auf einem Konzert der Punk-Legenden Bad Brains.
Ja, natürlich war ich Fan, selbstverständlich.
Weil wir im Zack haben die gespielt.
Ja, ich habe die kennengelernt. Ich war ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich war irgendwann in den 80er Jahren, ich war ja im Schüleraustausch in Kalifornien. Und da saß ich neben einem Punker in der Schule. Und der hatte mir Quickness als Kassette, habe ich heute noch, als Kassette geschenkt. Ne? Und ich war sofort total hingerissen von dieser Musik, so treibend, so kraftvoll und trotzdem so positive Texte, also nicht so zerstörerisch.
Ja.
Und dann hatten die ja noch so dieses…
Pay to come, ist ja einfach total positiv, dass man Geld dafür kriegt.
Ja, selbstverständlich. und dann hatten die ja noch dieses Nebenprojekt HR, ne, Human Rights, von dem Bruder von Earl, das war ja der Schlagzeuger. Und die haben in Düsseldorf gespielt. Und da sind wir dann hin, meine Freundin Romana und ich. Und ich meine, das waren ja so kleine Konzerte, das waren ja keine Stars, an die man nicht rankommt, sondern das waren ja eigentlich ganz normale Leute, die vor dem Konzert Bier getrunken haben und danach aber auch. Ja. Und so kamen wir ins Gespräch, haben wir uns eingeladen und keine Ahnung, dann, wie das dann so ist, ne? Dann manchmal verknallt man sich und dann, bam, war's das. So, und dann hat Earl ein paar Wochen bei uns gewohnt, bei meiner Mutter, und ich komme so irgendwann nach Hause. Ich sage, Mama, sitzt die mit dem am Tisch und kifft, ja. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich so, Mama, das geht doch nicht, ja. Und so, so, und dann bin ich tatsächlich nach dem Abitur mit dem nach DC gegangen und habe da ein paar Monate gewohnt und bin auch mit auf Tour gegangen, habe T-Shirts verkauft und solche Sachen. Das war eine geile Zeit, aber natürlich ist das irgendwann, dann kam Viva. Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland, weil ich ja doch immer sehr pflichtbewusst war und ich wusste genau, was soll ich ohne Ausbildung da irgendwo in Amerika rumhängen. Also ich wusste immer irgendwie, nein, die Arbeitslosigkeit wabert irgendwann über mir, das möchte ich nicht. Ja. Ne? Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht im Musikverlag und Earl ist mit mir nach Köln gekommen und hat dann hier auch Musik gemacht, hat Musik produziert für irgendwelche Punkbands aus dem Ruhrgebiet und so. Also war eigentlich auch ganz gut beschäftigt und ist dann wieder zurück nach Amerika geflogen, hat ein neues Album gemacht. Das wurde dann bei Maverick Records verlegt, bei Madonnas Label. Und hatten dann die große Ehre, im Madison Square Garden als Vorgruppe von den Beastie Boys zu spielen auch. Und so. Also die hatten schon eine richtig geile Zeit. Ich bin dann zu Viva gegangen und das war eigentlich der Anfang vom Ende, weil du kannst nicht parallel so existieren. Das geht nicht.
Na.
So, und dann war irgendwann Feierabend, ne? Aber wir sind uns bis heute eigentlich so, ich würde sagen, alle 2 Jahre mal telefonisch verbunden. Gerade neulich rief er mich an, um mal zu fragen, hey, Sweetie, how are you? Weißt du, in Corona-Zeiten. Und meinte, er wollte jetzt einen Film über mein Leben drehen. Ich so, wohl zu viel geraucht, was? Aber why not, ja?
Ja, go for it.
Er erzählt über, my ex-girlfriend is a big star in Germany. Was lachst du denn da, Nils? Ich finde, er hat recht.
Da gibt's ja, er hat absolut recht. Er hat absolut, aber ich finde das so, das ist so eine, ich finde das so ein Interesse, also ich finde das so spannend, mir vorzustellen, wie du als 18-jähriges Mädchen mit so einer Punkband auf Tour durch Amerika gehst.
Ich war die einzige Vernünftige.
Hast du
da
Merch gemacht?
Ich hab das Geld zusammengehalten, nicht mal so. Tatsächlich, ja, weil ich war halt einfach so, ich meine, die waren zwar 15 Jahre älter, aber nicht 15 Jahre vernünftiger. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine, die hatten keine Ausbildung genossen, gar nicht. Das waren einfach, ein zusammengewürfelter Haufen und definitiv auch zu viel gekifft.
Ja.
So, und das war alles ein bisschen chaotisch. Und durch meine deutsche Pünktlichkeit und Ordentlichkeit habe ich da schon einen Zug reingebracht. Ja, das möchte ich mal behaupten. Ich habe von Leuten verlangt, dass sie ihre Schulden bezahlen, habe für regelmäßige Mahlzeiten und pünktliche Abfahrten der Reisebusse gesorgt. Ja, ja. Ich so, open the door, let's go.
Und das, aber gibt's von dieser Tour irgendwelche besonderen Anekdoten von Leuten, die euch irgendwie irgendwas auseinandergenommen haben oder so?
Also es gibt eine Anekdote, die gar nicht witzig war. Da ist nämlich leider der Bruder von Earl ausgerastet und hat mit dem Mikrofonständer jemanden im Publikum geschlagen. Also der ist auf einmal ausgerastet. Der war ja immer, nun, das weiß man, das ist jetzt keine inoffizielle Sache oder so, sondern der war ja nun leider früher immer etwas in anderen Sphären, ihr versteht.
Ja.
Und da hat er auch manchmal hinterm Vorhang nur gesungen und kam gar nicht raus. Und also wirklich so, wo man denkt, komm. Ja. Und leider auch sehr viele Chancen vergeigt, so Wendlermäßig. Und steht dann also auf der Bühne.
Auch ähnliche Musik, muss man sagen.
Genau. Egal. Und hat dann mit einem Mikrofonständer irgendeinen im Publikum getroffen. Ja? Dann war das Konzert zu Ende, es kam die Polizei und ein riesen Theater. Und am nächsten Tag hätten wir eigentlich, ich weiß es nicht mehr, irgendwo anders hinfahren sollen oder fliegen sollen, sogar, keine Ahnung, nach New York oder so. Und das haben wir dann alles nicht mehr gemacht. So, und dann war vorbei und das war natürlich richtig blöd, weil es ging natürlich dann auch um Geld und Gefängnisstrafe eventuell. Und das war sehr, sehr unangenehm, wo ich dann gedacht habe, hey, wie kann man denn alles so vermasseln, ja? So ein Scheiß für alle. Weißt du, du vermasselst ja für die ganze Band, weil als Sänger bist du ja nun mal das,
ja, klar.
Einen Bassisten kannst du ersetzen.
Ja.
So.
Wobei andererseits, wenn ich auf ein Bad Brains Konzert gehe, erwarte ich eigentlich auch, dass ich einen Mikroständer in die Fresse kriege.
Ja, aber das war schon, ich glaube, das war mehr als nur in die Fresse. Das war schon so richtig kurz vor Existenz. Also es war wirklich sehr, sehr unschön. Es war sehr brutal.
Ja.
Natürlich nicht gewollt, aber irgendwie so, ne? Naja.
Na klar.
Und dann waren wir, irgendwann waren wir in New Orleans mit der Tour, das war natürlich davor. Und dann weiß ich noch, da haben wir im Hotel Keanu Reeves getroffen, der mit seiner Band spielte, wie hieß die nochmal, Dog Pound oder ich weiß es nicht mehr.
Ja, stimmt, ja.
Und das war witzig, weil Keanu Reeves dann so begeistert von den Bad Brains war, weißt du, das war so lustig, weil du denkst so, der Typ steht jetzt hier neben uns am Tisch und sagt, oh my God, can I come to the show, und war so voll voller Begeisterung, weißt du, das war irgendwie süß.
Ja.
Und ich habe Henry Rollins kennengelernt durch diese Tour. Oh, und
super Typ.
Und irgendwann war es so, dass Fishbone gespielt hat, in irgendwo in Deutschland waren die auf Tour, und dann, das ist eine sehr lustige Anekdote, und dann ist denen der Schlagzeuger durch eine Fischvergiftung, ich glaube wirklich, Fisch durch eine Fischvergiftung, Frank aus Frankfurt, Fischvergiftung ist, konnte nicht Schlagzeug spielen, und dann haben die den Earl angerufen, weil die wussten, dass der ja in Deutschland ist, in Hilden, in Hilden. Mitten in der Nacht fährt also ein Riesen, weil meine Mutter wohnte in einer sehr kleinen Straße, fährt ein Riesen Nightliner vor. Und ich so, Christoph, jetzt kommen Sie. Und mein Bruder liebt Fishbone, Weil wir waren auch auf ganz vielen Konzerten. Und dann fährt dieser Nightliner bei meiner Mutter vor der Haustür vor, dann streckt so ein Roadie aus, Ding Dong, und holt den Earl ab auf Tour. Und dann ist der mitgefahren und hatte irgendwie einen Tag Zeit, tatsächlich mit Kassette, eine Kassette ist, Kinder, mit das Runde da, was man so drehen kann. Walkman hat er sich das angehört, die Songs, damit er die spielen kann, und hat dann irgendwie einen Tag das gehört und konnte es natürlich sofort, wenn man es kann, kann man es.
Ja.
Und ist dann da als Ersatz.
Das ist ja krass.
Und das war total witzig, wie wir das Badezimmerfenster aufmachen und gar keine Straße.
Aber alles verdunkelt.
Ja, Nightliner. Meine Mutter, wer ist das denn? Ich sage, geh wieder ins Bett, Mama. Das ist nicht wichtig.
Das ist ja cool.
Ja, das war eine geile, ach, das war schon aufregend. Ja, und dann kam Viva, und dann wurde natürlich meine gesamte Musikerfahrung sehr viel kommerzieller und innerlich. Ich meine, wenn man mich sieht, wie ich damals ausgesehen habe, passte eigentlich das Äußere nicht zu meinem Innersten.
Ja.
So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
So Punk und so, das hat man mir gar nicht so zugetraut.
Ja,
ja, und aber was heißt zugetraut? Aber auch diese Energie von der Musik, weißt du, so habe ich ja alles gemacht, Stage Diving und weiß ich nicht was, ja? Mhm. Mich haben sie gefangen, meinen Freund Sven nicht. Alice in Chains waren wir auf dem Konzert. Also, mich fangen sie auf und Sven springen. Also,
ist mir auch mal passiert. Das einzige Mal, dass ich Stage-Diving gemacht habe, mit 16 oder so, auf einem Konzert von irgendeiner Ska-Band in der Live-Music-Hall in Köln, bin ich auch auf die Bühne geklettert, und dann ist gleichzeitig mit mir jemand gesprungen. Das habe ich nicht gecheckt. Und dann sind alle zu dem hin, und bei mir war plötzlich keiner mehr.
Aua.
Ja, das hat sehr wehgetan. War eine sehr hohe Bühne.
Aber das war eine geile Erfahrung, weißt du, und ich war auch früher, ich meine, Gottes Willen, ich immer im Moshpit, immer vorne mit drin, und mir war alles, weißt du, ich hatte keine Angst. Heute hätte ich wahrscheinlich Angst, ne?
Ja.
Und, aber ich war, das hat mir total viel gegeben, und dann kam Viva und dann kam DJ Bobo, und da habe ich echt gedacht, boah, das geht gar nicht. Ich kann doch nicht jetzt hier. Ja, aber es ging. Ich musste.
Ging dann doch.
Pay to come, ja. Und dann, aber ich meine, das waren ja alles super Typen, ne? Und dann war ja irgendwann Schluss auch mit dem Punk. Fand ich auf einmal DJ Bobo gut.
Du hast aber ja auch
ein Schlimmeres.
Aber wenn Earl in DC gewohnt hat, ich war letztes Jahr das erste Mal in Washington, ist ja echt eine geile Stadt, muss man sagen.
Ja, super, super, super. Der wohnt heute aber allerdings in Atlanta.
Ah, ja.
Nee, Washington DC war super, und meine Mutter ist dann sogar, irgendwann komme ich so nach Hause und sage meine Mutter, ja, habt ihr was dagegen, wenn ich Au-pair-Mädchen werde? Ich so, was, Mama, du bist irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 56. Ja, es wäre dann, wir wären ja jetzt alt genug. Und so, Mama, du willst es nicht verlassen für fremde Kinder. Und doch, und ist meine Mutter ein halbes Jahr in die Nähe von dem Ort, wo Earls Eltern wohnten, als Au-pair-Mädchen gegangen. Hatte sich auf eine Anzeige in der Rheinischen Post beworben.
Ja.
Ist dann dahin geflogen, und da ist mal 3 Monate geblieben und hat, dann konnte sie nicht mehr, dann hatte sie zu viel Heimweh, aber hat dann da irgendwie
als Nanny.
Ja, bei so einer Familie gearbeitet und hat erstmal den Teenie-Sohn von den Drogen weggebracht. Gib mir das, Junge, ich rauch das. Ja, weil meine Mutter hat meine Mutter Autofahren gelernt. Die so, oh Gott, Mama, fahr bitte nicht in Washington D.C. mit dem Auto. Ey, das gibt Schlagzeilen, bis nach Hilden. Oma. Ah,
ach, ja. Herrlich.
Und da hat die sich mal mit Earls Eltern getroffen.
Ja.
Meine Mutter hieß Tertu und Earls Eltern haben meine Mutter ihr Leben lang immer nur Beth genannt, weil sie Tertu nicht sagen konnten. Und da hieß meine Mutter mal Beth. Und meine Mutter so, but my name is not Beth, I'm Tertus. Finnischer Name, ne? Ja. Ach, we'll call you Beth. Amerikanische Ignoranz. Gott.
Awesome. Awesome. Und dann bist du zu Viva gekommen. Bist du eigentlich auch, ich bin damals, ich habe das auf der Popcom, war ein Stand von Viva, wo ich mitbekommen habe, dass sie ihn machen wollen. Und dann habe ich einfach eine Bewerbung geschickt. Und dann hat ich war,
keinen anderen gerade, euer, dann nehmen wir den. Ist keiner da.
Ne, ich war im letzten Batch, weil die haben erst alle Bewerbungen mit Video abgefertigt. Und dann haben sie noch ein paar eingeladen, die nur geschrieben haben. Und da war ich dann dabei.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich habe auch ein Video gedreht für MTV, habe ich mich beworben, haben sie mich abgelehnt. War ich auch stocksauer, ja, ich so, MTV, doofer Sender. Und dann habe ich, ich hatte ja meine Ausbildung zur Verlagskauffrau in einem Jazz-Label in Köln. Ja,
die vor allem von, ich habe es mir extra aufgeschrieben,
Gott, oh Gott,
sehr von Andreas Vollenweider Katalog gelebt haben.
Ich wusste eigentlich auch, während ich da arbeitete, gar nicht, wer Andreas Vollenweider ist, ja. Keine Ahnung, so ein Hafen-Heini. Und das war natürlich überhaupt nicht. Heute kann ich das ja sagen, da haben immer alle die Augen verdreht. Wenn die neue CD von irgendeinem kam, das sollte man ja eigentlich. Man sollte das ja eigentlich hören. Und ich hatte einen, ich sage jetzt keine Namen, hatte einen Mitausbildenden, der ist halt immer Auszubildenden, der ist dann immer hingegangen, hat die ganzen neuen CDs direkt in den sekundären Job um die Ecke gebracht. Noch original, weil sie lagen es morgens auf dem Tisch, quasi aus dem Presswerk. So, oh, die neue, und zack ist das. Die hatten nicht meine Wahlgesänge und afrikanisches Getrommel, ja. Ich meine, ruf mal irgendwo bei einer sehr seriösen Musikzeitschrift an und versuch dein Trommel, dein afrikanisches da an den Mann zu kriegen. Das kannst du voll vergessen. Ja. Oh, da hatten wir so Jazzmusik und alles. Und wenn du natürlich so, ich sag mal, so jung bist und sowieso aus einem anderen Bereich kommst, dann kannst du das nicht gut finden. Also heute würde ich auch sagen, man muss sich darauf einlassen und man muss das verstehen. Das ist wie Kunst, ne? Wenn du dich damit beschäftigst, mit der Geschichte des Künstlers, dann siehst du das anders, als wenn du nur denkst, weißes Bild, ja, scheiße, kann ich auch. Ja. Josef Beuys, Stock in den Haufen, ja, schön, schöne Kunst, ja, von wegen. Also wenn man die Geschichte kennt, aber wir hatten alle nicht so richtig Lust, uns auf die Geschichten einzulassen. Das Gedudel da. Und natürlich ging der Laden ja auch bald pleite.
Sehr, sehr motivierte Mitarbeiterschaft.
Ja, wir haben viel Spaß gehabt, glaubst mir.
Ich habe mal so eine Geschichte gelesen, die hast du im Interview erzählt für das Azubi-Magazin, dass du ganz am Anfang da am Empfang gesessen hättest und dann wäre so ein Typ mit Lederjacke gekommen und du hättest gesagt, was wollen Sie denn hier?
Ja,
schön mal wieder, hauen Sie mal wieder ab und das war aber so der super wichtige Anwalt.
Das war Helge Sasse, werde ich nie vergessen. Ja, pass auf, weil ich war ja nun gerade von der Schule und sitze da und ganz wichtig und wir hatten, Hammer, ich kann diese Geschichten alle ohne rot zu werden erzählen, weil ich meine, wir hatten noch ein Telex, ja, das waren Zeiten, Faxgerät, Telex und Mutti sitzt hier vorne an dem Empfang, alles im Blick und an mir kommt keiner vorbei, ja, und dann geht die Tür auf, weißt du, der Helge sah aus wie Schimanski, weißt du, so Jeans und dann so eine verramschte Lederjacke und alles und ich denke so, oh, Hilfe, was macht dieser Mann hier und der ist aber auch einfach an mir, das hören Sie, wissen Sie nicht, wer ich bin, an mir vorbeigestürmt, die Treppen hoch. Und ich so, Entschuldigung, wohin laufen Sie? Und er so, ja, zu Vera, das war die Chefin. Ne? Ja. Und ich so, ja, hallo, ich so, ich bin der Empfang, können Sie mir vielleicht kurz sagen? Ich meine, ist ja auch richtig so, ne? Ja. Hätte ja jeder sein können.
Aber hallo. Hins,
aber auch
gerade
Kunst.
Bei so Jazz-Labels weiß man ja.
Ja, genau. Und er so, ich bin doch der Helge. Und ich so, welcher Helge? Und ich hatte irgendwie so 800 Mal mit dem Telefon immer so, wenn es von Helge saße, ganz wichtig, sofort, ja? Und ich so, welcher Helge? Und dann, Helge saße, ich so, oh. Und ich hatte mir einen Anwalt natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn immer so mit Anzug und Krawatte und so ein Täschchen. Deutschlands Top-Anwalt, ja? Und ich so, bleib mal schön hier, Freundchen. Ja, da habe ich auch Leslie Mandoki kennengelernt.
Oh.
Oh, welch Ehre.
Der berühmte CDU-Wahlkampf-Song-Komponist.
Hoffentlich hört das keiner.
Also du hast da dann quasi mit den großen Stars verkehrt.
So schön. Ja.
Du bist ja, aber du hast, aber du bist gleichzeitig zu Viva gekommen. Also
ja, war das war dann so, ich saß in der Berufsschule neben einer, die war wiederum mit dem Gugu befreundet. Mhm. Gugu Tyskiewicz, ja, war ja einer der Mitbegründer von Viva TV und der sagte dann immer so, hey Mensch, Daniela, wir brauchen noch ein paar VJs. Also das ist ja nicht wie heute, wo du einen Aufruf machst und dann wirst du überrannt von 800 Millionen Leuten, sondern da haben sie gesagt, wir brauchen Leute und es kam keiner. So war das, ne? War doch so. Und hat die gesagt, ja, bei mir in der Berufsschulklasse ist eine, die ist so lustig, haha, lustig. Und dann hat der mich angerufen. Komm ich nach Hause, ist auf meinem Anrufbeantworter. Ja, hallo, hier ist der Google-Typ von Viva TV. Ruf doch mal zurück. Und ich so, hä? Und dann sagt die Daniela, hat der Typ dich angerufen? Ich so, ja. Ja, ruf den zurück, ist wichtig. Ich so, hab den angerufen. Und dann er so, ja, ich sollte doch zum Cast. Ich so, was ist das? Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, ich sollte doch da hinkommen. Und ich so, ja, ich kannte das unter Bewerbung so, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht. Ich muss ja arbeiten, weißt du? Frechheit, also habe ich ja die Leute vom Fernsehen. Weißt du, ich muss arbeiten, ich kann doch nicht einfach da hingehen, ne? Und dann sollte ich Latin Quarter begleiten auf ein Konzert. Ja. Falls du noch Latin Quarter kennst.
Ja, okay.
The Radio Africa.
Ich glaube, ich habe sogar eine Latin Quarter Platte hier.
Oh Gott, die ist wahrscheinlich von meinem Label.
Von da, jetzt ist es schon dein
Label.
Die hab
ich dir wahrscheinlich mal geschenkt. Und ich der Nils freut sich sicherlich darüber. Das ist ein Geschenk, das man nicht bezahlen muss, weil es eh zu Hause im Keller liegt.
Das man auch nicht bezahlen kann. Das war
Schrottwichtel.
Das man nicht bezahlen kann.
Ja, und dann sollte ich die begleiten. Und dann, an dem Tag war aber auch dieses Viva-Casting. Und dann war es nämlich so, das war alles das war Schicksal, weil es war so ein Schneesturm und dann ging das irgendwie, der Zug ging nicht und bla bla bla. Und dann habe ich mich entschieden, ohne meiner Chefin was zu sagen, dass ich lieber nach Ossendorf fahre als nach Mainz. Und dann bin ich, ich hätte mich auch sehr bemühen können, um nach Mainz zu kommen irgendwie oder wo auch immer das war. Aber ich habe gedacht, nee. Und dann bin ich nach Ossendorf gefahren und weiß ich noch, komm da rein. Und es saßen ein paar Leute da mit ihren Bögen und ich sollte dann also das mir durchlesen, meinen Namen angeben. Und ich sage, ja, ich muss aber jetzt in die Maske. Ich sage, ich bin angemeldet von über Gugu und dann über Markus Wolter. Ja. Und dann, ja, nee, du musst warten, du siehst mal. Ich so, nee, ich habe extra angerufen, ich kann nicht, ich muss noch arbeiten, ich muss auch wieder zurück in den Job. Ich musste wieder zurück in den Job, so war das. Ja. Ne? Und dann hat der Volkmar mich dann geschminkt, so. Ich so, zu dem, so, ja. Und er so, ja gut, dann kommst du zuerst dran. Also voll sauer auf mich, ne. Und ich dann da, ich hätte mehr Angst vor meiner Chefin als vor Markus Wolter, ja, weil ich die alle gar nicht kannte. Bin ich da rein und dann, ich habe den Bogen noch zu Hause, hätte ich den mal mitgebracht, mit diesem Bewerbungskram, was man sagen sollte. Ja. Dann habe ich das gemacht und dann haben die mich direkt am nächsten Tag wieder angerufen. Ich so, huch, das wird mir aber ein bisschen zu heiß. Und dann habe ich mit Gin ein Was geht ab Casting gemacht.
Ja. Musstest du beim Casting auch mit Axel so ein Interview machen, so eine Interviewsituation?
Axel Terporten?
Ja.
Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht am Anfang, vielleicht hinterher. Dann wurde ich mit Gin gepostet. Gin ist ja heute Schauspieler, ne? Ja. Und der hatte aber eine Brille auf und das Lustige war, ich kannte den aus Düsseldorf, wir waren vorher, eine Woche vorher irgendwo feiern zusammen mit einer Freundin von mir und das war so witzig, dass ich den da wieder getroffen habe und dass ich dachte, oh, wenn das mein Partner werden könnte, wie geil, wie geil, wie geil. Sein Problem war aber leider, dass er den Teleprompter ohne Brille nicht lesen konnte und hätte die Brille vergessen. Hey, Chance vergeigt. Dann kam der Optenhöfel ins Spiel. Boah, und wir haben uns sofort gehasst. Ich so, der alte Klassensprecher und der so, boah, die blöde Bitch, ja. Wir konnten uns so gar nicht leiden, haben uns aber dann hochprofessionell zusammengerissen und irgendwie dann, und dann kam der Anruf, ihr seid's, weißt du, so am 23. November oder so. Ja. Und ich so, ach du Scheiße, wie erkläre ich das jetzt meiner Chefin, ja? Fuck. Und dann bin ich da hoch und dann, toll, Alexandra, dann haben wir auch ein Bein beim Musik-TV und meinte so, dann kann ich ja das afrikanische Getrommel da bewerben in einer Spezialsendung, ja. Das war ihr Traum. Ich so, ja klar, mache ich, Vera, sofort. Ja, und dann 1. Dezember und ich glaube, ich habe erst im Januar aber mein Gehalt verhandelt. Ich glaube, ich habe einen Monat umsonst gearbeitet. Es ist 30 Sendungen, was geht ab, hintereinander mit Hans Röth aufgezeichnet und Matthias, der extra in so ein schäbiges Hotel gezogen war und Weihnachten alleine in Köln in seiner Bude gesessen hat. Ja, es war geil, war eine geile Zeit. Ja, und dann haben Matthias und ich uns auf einmal, wir haben so einen Spaß gehabt. Ja. Wir haben so gelacht.
Ja, ihr wart wirklich unzertrennlich im Sender auch.
Schlimm, schlimm gelacht. Wir haben so gelacht, wir sind regelmäßig wirklich die Tränen in den Ausschnitt gelaufen. Es war eigentlich so, wie wenn wir zusammen, du musst ja eigentlich immer nur lachen, ich weiß gar nicht warum. Schrecklich.
Wo hast du eigentlich, weil es mir zuletzt eingefallen ist, es gab ein Set von Autogrammkarten, wo gesagt wurde, lasst euch an einem Ort fotografieren, den ihr mögt. Da weiß ich noch, dass Matthias auf dem Bökel. Mittelpunkt am Bökelberg, im Stadion.
Nicht am Bökelberg.
Im Bökelberg. Ich war im kleinen Köln in der Kneipe. Wo warst du? Das weiß ich nicht mehr.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei mir zu Hause im Garten. Kann das sein, dass das so eine, ich weiß nicht, auf einem Bild sind nur meine Füße drauf. Und so ein kleines Planschbecken und dann irgendwie, ich glaube, auf einer Wiese habe ich mich fotografieren lassen.
Aber das Bild mit den Füßen war hoffentlich nicht vorne drauf.
Hier sind die Füße von Alexandra, Fußmodel. Ja, ich habe viele unsittliche Anfragen bekommen darauf hin, glaub's mir. Es gibt ja so Fetischisten.
Naja, das glaube ich dir.
Ich war mit Matthias zusammen am Bückelberg. Als er Stadionsprecher war, hat er mich mal mitgenommen. Und wir waren natürlich dann in dieser Loge und das finde ich ja eigentlich immer doof, weil ich finde, die Stimmung im Stadion ist natürlich besser, gleichwohl es mir egal war, weil es ging ja nicht gegen Köln, sondern es ging ja nur Gladbach gegen Frankfurt, glaube ich. Ja. Und der Matthias hat es mir übel genommen, dass ich für Frankfurt geklatscht habe. Und dass ich gesagt habe, dass ich Jürgen Kohler sexy fand. Das fand er auch nicht gut.
Das kann man ja wirklich übel nehmen.
Ich brauche bis heute nur Jürgen Kohler sagen, da liegen wir unterm Tisch.
Aber so diese Viva-Zeit, das war ja, also ich erinnere das als eine, ich war natürlich auch super jung, ich erinnere das aber als eine extrem weirde Zeit, wobei ich sagen muss, dass immer so die Zusammentreffen, sozusagen die Inhouse-Zusammentreffen, wenn Weihnachtsfeier war oder so, das war eigentlich immer total schön.
Super war das und erinnere dich daran, als der Raab dabei, sag mal schnell, bei der Hitparade war oder irgendwo war, ja, der… Stimmt. Wir waren das erste Mal, ne, wo Stefan tritt jetzt in einem anderen Sender auf, weißt du, so bei den Großen, beim ZDF oder was auch immer das war. Und dann kamen ja die Eltern von dem und haben Buletten mitgebracht und so. Und das war total nett. Da hat der Vater dann ein Fässchen hingestellt oder auch zwei. Und das artete ja immer regelmäßig da voll aus, ne? Also da ist ja auch keiner dann um zwei nach Hause gegangen. Es gab ja auch Leute, die haben in ihrem Büro auf dem Boden geschlafen, um am nächsten Morgen was auch immer weiterzumachen. Paulo.
Ja, stimmt. Aber es war echt eine gute, also es war so diese Erstbesetzung, also auch was Redakteure und so betrifft und so, das war schon sehr, da war echt ein großer Zusammenhalt.
Also es
so
war eine super Zeit. Also es war so, ich finde, so Aufbruchstimmung. Ne? Wir machen was Neues, was noch keiner kennt, was Originelles und dass das so erfolgreich werden würde. Ich meine, wer hätte das gedacht? Das war schon echt eine krasse Zeit. Im Nachhinein denke ich immer so, ich war nur so kurz da, von 93 bis 98, bis Anfang 99, bis Mai 99 meine ich.
So lange wie ich.
Ja. Aber ich denke manchmal, das war viel länger, aber das stimmt gar nicht, wenn man sich das anschaut, aber es ist so viel passiert. Und ich habe zum Beispiel durch Viva auch die Welt bereist, ne? Ich war ja überall, Paulo sei Dank. nein, wir müssen unbedingt nach Sri Lanka. Das könnte man eigentlich auch. Nein. Ich mache das schon, weißt du, so alle Deals. Hier ein bisschen, da ein bisschen.
Das habe ich dann beim DSF gemacht. Da habe ich dann so eine Sendung gemacht, wo es wirklich nur darum ging. Das ist ja was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber es gab in den 90ern, in den kompletten 90ern, so unfassbar viel Geld beim Fernsehen. Ja. Das war echt
unglaublich. Ich habe sehr viele Kisten davon nach Hause geschleppt. Heute stehen sie noch im Keller. Ja, hör mal, hast du jemals für irgendeine Klamotte bezahlt? Ich glaube, ich habe zwischen 93 und 99, außer vielleicht Unterwäsche und Socken, nichts gekauft. Na. Ich habe nur Ralf, unseren Stylisten, angerufen und habe gesagt, Ralf, wir fahren nächste Woche nach Ischgl. Ja. Weißt du, für zwei Tage und sofort hast du so 80 Schneeanzüge und Brillen. Habe ich heute noch, weißt du, Rückenschoner. Es ist alles ganze Equipment und ich so, ich muss zwar nicht Skifahren, aber ich nehm's ja.
Naja, genau. Ich bin mit dem einmal nachts nach Hamburg gefahren oder abends in Köln losgefahren nach Hamburg, weil da eine Präsentation von so einer neuen G-Shock war, von so einer Uhr. Und
hat die bis heute an.
Nee, das ist eine neue, aber ich hatte dann wirklich regelmäßig immer neue Uhren im Schrank. Ja. Also es war ja auch so, man hatte diesen Schrank, diesen mystischen Schrank, jeder Moderator hatte seinen eigenen Schrank und man kam so, weiß ich nicht, zweimal die Woche zum Aufzeichnen und wenn man ankam und den Schrank aufgeschlossen hat, waren auf magische Weise wieder ganz viele neue Klamotten
ja,
drin.
Das war super. Ja, das ging bei mir ja so weit, dass ich das hinterher gar nicht verstehen konnte, dass ich irgendwas zurückgeben musste. Ich immer so bei Bitte lächeln mit Matthias, ich immer so, nein, das geben wir nicht mehr zurück. Ich so, doch, das habt ihr nicht, das steht hier auf einer Liste, ich muss es zurückschicken. Nein, so arbeiten wir nicht, ja. Wir behalten nur. Ja, auch immer so gedacht. Oh, und die G-Shocks, aber die fallen mir heute, ich bin nicht oft umgezogen, zweimal oder dreimal in der Zeit, die G-Shocks fallen mir heute noch aus allen Schubladen entgegen, weil ich mich nicht trennen kann. Ich bilde mir immer ein, ah, irgendwann werden sie sehr viel wert
bestimmt,
sein.
Bestimmt, ja, bestimmt.
Schrott.
Aber das weiß ich auch noch, als dann Matthias und du, also ihr wart ja wirklich unser Trend. Wir haben ja alle auch gedacht, dass ihr irgendwann zusammenkommt. Ist aber nie passiert, ihr habt euch einfach so geliebt. Ihr habt auch, das stimmt, das weiß ich auch noch, ihr habt dann mal in der Lindenstraße zusammen eine Gastrolle gehabt. Und das war, ich weiß noch, dass das so aufregend war, weil das war nämlich die Zeit, wo ihr euch jeden Sonntag getroffen habt, um zusammen Lindenstraße zu gucken.
Mein Gott, was du alles weißt. Ist das schrecklich.
Das sind nur Fragmente, aber an solche Sachen erinnere ich
mich. So einen Scheiß haben wir tatsächlich gemacht. Das war so, also der Matthias und ich hatten immer so ein Verhältnis. Viele haben das gedacht, dass wir zusammen sind, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut verstanden haben. Und ja. Wir waren ja nun wirklich immer dauernd, wir haben immer nur gegackert, ja.
Ja, so wie Heiko und ich eigentlich.
Ja, aber das war tatsächlich so eine Beziehung eher wie Cousin und Cousine, also gar nichts Sexuelles, sondern einfach nur. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich bis heute, wenn wir uns irgendwo sehen, weißt du, und der guckt, ich weiß genau sofort, was der meint und man muss sofort wieder lachen, auch wenn es 800 Meter sind, weißt du, es ist sehr, sehr witzig. Und ich glaube, wir hätten auch nicht gut miteinander arbeiten können, wenn wir irgendwas miteinander gehabt hätten. Ich glaube, das außerdem hatte ich ja Earl und später noch die Boygroup. Ja. Und es gehört ja wohl dazu zu einer anständigen Karriere im Pop-Business.
Du, also in Liebesdingen hast du das musikalische Spektrum
ja,
komplett
also
ausgereizt.
Moment von zu Love is everywhere. Oh Gott. Aber ich habe das natürlich selbstverständlich privat nie gehört.
Natürlich.
Das war ja auch das Komische an der Sache, dass der Benjamin natürlich, du hast ihn ja auch kennengelernt, dass der natürlich eigentlich gar nicht dieser Musik entsprach. Das war ja das, was ich dann gut fand, ne? Weil ich dachte so, ich habe mich immer gefragt, und das ist ja auch nicht gut gegangen, aber wie kannst du dich nach außen hin so verbiegen? Das verstehe ich halt nicht. Ne? Ich könnte es einfach nicht. Ich könnte es nicht. Ich könnte jetzt nicht mich hinstellen und guten Gewissens Schlager singen.
Aber du hast nicht ein Lied gemacht mit Thomas Anders?
Nein, ich habe mit dem
RTL 2
Hitparade
die neue
moderiert. Ja, mit zuerst mit Jochen Bendel und dann mit Thomas Anders und dann, wie das immer so ist im Fernsehen, dann lief super. Und dann wurde irgendwie der Programmdirektor ausgetauscht und dann hieß es gleich, wir machen jetzt was anderes, das ist gar nicht so gut.
Klassiker.
Und ich so, doch, das ist super, guck hin, Helene Fischer, die sind alle da gewesen, mega. Ja.
Also du hast wirklich das ganze musikalische Spektrum durch.
Absolut, absolut. Ja, aber da kamen halt auch so Bands wie die Atzen hin, weißt du? Das war so ein bisschen so RTL 2, so ein Mischmasch aus diesem und jenem. Und am Ende sage ich dir ganz ehrlich, was macht ja Spaß? Die Moderation. Ob du jetzt das anmoderierst und das, was soll
das? Das stimmt. Aber nochmal auf diese Lindenstraße-Sache zurückzukommen. Habt ihr die Angebote bekommen oder habt ihr irgendwen kennengelernt? In Köln ist das ja, da trifft man sich in der Kneipe und sagt, komm morgen vorbei oder so.
Ja, also ich glaube, ich habe in vielen Interviews gesagt, dass ich die Lindenstraße so toll finde. Was ja auch stimmt, also was die Lindenstraße, zuletzt nicht mehr, ehrlicherweise. Ja. Du wirst natürlich auch älter und wächst daraus. Ja. Ich fand's cool, weil
aber
es
schon schade, dass du vorbei ist.
Ja, es war immer so ein Anker. Ne? Es war halt immer so Sonntag 18.40 Uhr zuerst, dann 18.50 Uhr. Also das war irgendwie so, es war halt so ein Ritual, so wie Weihnachten. Ne? Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, ist es komisch. Trotz allem, als ich die Nachricht vernahm, dass die aufhören, ich glaube, das wurde im März gesagt und dann war es zu Ende, schieß mich tot ein paar Monate später, ist dann auch egal gewesen. Weißt du, es ist nichts passiert. Die Welt drehte sich immer noch weiter. Ja. Was du nur mit Sicherheit weißt, und das finde ich ist komisch, dass eine Epoche zu Ende geht oder so wirklich so eine Zeit zu Ende geht, die unwiederbringbar weg ist und dass du einfach älter bist.
Ja.
So, das finde ich halt komisch, ne? So Zeiten, die einfach vorbeigehen und blickst darauf zurück und denkst so, meine Güte, all die Jahre und jetzt ist das schon vorbei. Ich meine, Lindenstraße lief ja nun seit 1984, 85 sowas.
85, glaube ich, ja.
Unfassbar. Und ich habe halt überall erzählt, ja, Lindenstraße ist toll. Und dann kam halt irgendwann der Geißendörfer, das Büro Geißendörfer auf meine Agentur zu und hat dann auch zuerst gefragt, ob ich eine Gastrolle übernehme. Und ich war dann zunächst mal Klausi Beimers One-Night-Stand. Und ich musste gar nichts machen, sondern nur, ich musste am Tisch sitzen. Und ich meine, das ist natürlich, du hast schauspielerische Erfahrung, ich nicht. Ich fand das unheimlich schwierig. Ja. Es geht gar nicht um dich, Alex. Ja, und ich war so, ja, mach, sitze ich richtig? Ja? Ich hatte irgendwie so einen Bademantel an und sollte irgendwie rauchen, das konnte ich. Ja. Und Klausi einen Kuss geben, weil ich war sein Wonder. Also ich war der unmögliche One-Night-Stand, ja, der auf einmal morgens mit am Tisch in der WG saß. Und es gab eine Szene, da sollte ich auf dem Klo sitzen und strullern. Und ich so, ich muss aber gar nicht in diese, nein, nein, wir legen das hinterher drunter. Das sieht nur so aus. Ich so, ach so, ich so, scheiße. Hätte ich schon fast in das WC, in das Klosett gepinkelt. Dabei war das gar nicht an. Das war gar nicht installiert. So hoch. Ach so ist das beim Film.
Aber was ist das? Ich dachte, du wärst mit Matthias zusammen in der Linie.
Ich glaube, das ist eine Fehlinformation. Also wenn es so ist, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Es gibt ja auch manchmal Sachen, die hat man total vergessen.
Ja, nee, aber es kann auch sein, dass ich das einfach nur gedacht habe damals. Weil ihr halt immer zusammen geguckt habt. ich habe auch noch eine Gastrolle, also einen Gastauftritt gehabt, weil ich mache mit meiner Frau Maria zusammen einen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen eine Folge Lindenstraße gucken und besprechen.
Nein. Wie geil ist das denn?
Weil ich sie überzeugen will, dass das die beste Serie aller Zeiten ist und sie findet die zum Kotzen. Die
sehr brav,
deswegen heißt
sehr
der Podcast
brav.
Auch, meine Frau hasst die Lindenstraße. Und die bei der Lindenstraße fanden den total geil, diesen Podcast, und haben uns deswegen alle Staffeln auf DVD zur Verfügung gestellt.
Ach, herrlich. Oh Gott, da hast du wahrscheinlich den Keller voll, ne?
Nein, wir haben die stehen hinten im Regal und da haben die uns dann kurz vor Schluss, haben sie uns noch schnell einen Auftritt reingeschrieben.
Geil.
Wie wir so an so einer Demo vorbeilaufen und Maria am Schluss nur sagt, boah, ich hasse diese Straße.
Das habe ich nicht gesehen, das muss ich mir unbedingt angucken.
Naja, das ist voll cool.
Ja, früher war das halt Gesetz, ne? Und ich fand eben auch früher war zwar nicht alles besser, aber ich fand es halt ganz gut, dass man so ein bisschen verbindlich war mit Uhrzeiten, ne? Mhm. Sonntag 18.50 Uhr, Telefon ausgehängt, ja, keiner stört, jetzt gucke ich die scheiß Lindenstraße. Oh Gott, Robert.
Ja, die Dramen.
Ja, die Dramen der Lindenstraße.
Robert Engel.
Carsten Flöter.
Robert Engel hat dir ja dann zur Strafe auch das null
Schwein.
Punkte gegeben, das Dealer-Schwein.
Mieser Typ. Ja, aber wirklich, echt. Ja, das war stimmt, wir waren bei
Promi-Dinner.
Promi-Dinner. Das war auch furchtbar. das hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man es hinterher gesehen hat, war es ja lustig, ne? Weißt du, wie es zusammenschneiden, so wie wenn Rocky Balboa trainiert, ein Jahr lang, und das kriegst du hinterher so in 1,30 Mats präsentiert, denke ich mal so, warum kann mir das nicht passieren? Ja, also dieser Zusammenschnitt von, jetzt habe ich Bauchmuskeln, bin voll fit. So, und das war eine super Sendung, aber dass der mir null Punkte gegeben hat, das war natürlich Berechnung. Und wir haben es aber immerhin damit in die Bild am Sonntag geschafft. Da sitze ich und ich war so heilfroh, weil wir waren an dem Wochenende auf einer Hochzeit in Italien eingeladen. Ja. So. Und da habe ich noch gedacht, Gott sei Dank, um die Uhrzeit, wenn das kommt, sitzen alle Leute, die ich kenne, mit mir in diesem Flieger und fliegen von Italien zurück. Also kann das keiner gucken, also kann mich keiner blöd drauf, weil ich hatte richtig Angst vor der Ausstrahlung. Ja. Und dann sitze ich in diesem Flugzeug und da lag damals, als noch Geld da war, die Bild am Sonntag, ne? Und ich mache die Bild am Sonntag, ein Riesenfoto von mir, und drüber steht irgendwie so, auch Alex Mann findet, Alex kann nicht kochen. Ich so, was? Das war so schrecklich. Und so ein Bild, wie ich in meiner komischen Küche stehe mit seiner Katzenschürze und Nudelholzen so, so bescheuert gucke. Und ich so, oh Gott. Und ich so, nein. Dann saß ich mit allen im Flieger, die das auch alle gelesen haben. Ja. Ich so, schönen Dank auch. Ja, und da hat er mir ja null Punkte gegeben.
Aber war der denn während der Aufzeichnung auch fies?
Nein, natürlich nicht. Der war ganz nett. Und ich meine, wie das, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Auf jeden Fall saufen ja immer alle unheimlich viel da. Und wir waren natürlich an dem Tag, wo ich dann dran war mit Kochen, ich war am Schluss dran, waren natürlich auch alle stinkbesoffen, ja, weil die mussten so lange auf meinen Nachtisch warten, weil das Gummi von meinem Ofen abgefallen war und die heiße Luft nicht im Ofen drin war, sondern meine ganze Küche richtig schön saunamäßig erhitzt hat. Und ich habe da einfach so eine Schiebe, weil ich hatte auch, weiß ich, konnte die auch nicht mehr sehen. Weißt du, wie das ist? Kamerateam springt um dich rum und, kannst du noch mal den Ofen? Ich so, nein, der Ofen ist schon sehr kalt. Wenn ich den jetzt noch mal aufmache, wird das alles. Nee, du musst es noch mal reinschieben, Schnittbilder. So 80 Mal Ofen auf und dann ist das Gummi ganz abgefallen. Und ich hörte immer nur den Andreas von Tino und den Ross so besoffen lachen, weißt du? Weil meine Managerin schön nachgeschüttet hatte, weißt du? So, und sie warteten also auf den Nachtisch, der sollte aus einem Bällchen Eis bestehen und einem Pfirsich. Leider hatte ich auf dem Markt nur so grüne Pfirsiche. Die waren noch gar nicht so richtig reif. Und ich so, egal, sehen gut aus, aufgeschnitten. Und bei 180 Grad, was ist es mit Karamell und mit Zucker irgendwie da in den Ofen rein. Und an einer Stunde waren die schon stock, weil der Nachtisch kam nicht. Ne? Ja. Ich so, das schneiden die hinterher, das schneiden die. Und da haben die sich so zugelötet. Die waren strunz betrunken und ich stand nur in der Küche und dachte so, oh Gott. Und hab dann diesen Pfirsich rausgeholt und nach einer Stunde den Test gemacht, da war der immer noch steinhart. Ich so, egal. Also ich, ach, nur fürs Bild sieht ja, ja keiner, merkt ja keiner, ja, so dahingestellt. Und dann hat der Ross, der hat da reingewiegt und der hat so gelacht, dass er vom Stuhl, weil er einfach meinte, wie kann das sein, du eine Stunde bist du in der Küche und es ist steinhart, ja, also, wie kann das denn sein? Und dann haben wir so schlimm gelacht, das war sehr, sehr lustig. Und dann hat uns der Robert Engel da, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Martin Agni.
Ja, Armleuchter. Und da hat er mir dann, im Kämmerlein da O-Töne gemacht und mir 0 Punkte gegeben. Und das schwappte natürlich so, das erste Mal. Weißt du, so. Redaktion natürlich ganz glücklich, weil Aufreger, bringt Quote, ja. Schön Schlagzeilen produzieren. Und ich war so wütend, weil ich hatte denen so ein famoses, ich habe Champagner und mit Essblüten, alles Perlen vor die Säue, ja. Und beim zweiten Mal habe ich dann nur noch Dosenbier hingestellt. Ich kaufe doch nicht mehr so teures Zeug für diese ganzen Banausen da, ja. Könnt ihr Müsli fressen, mir doch egal. Naja, und dann schwappte dann die Nachricht mit den 0 Punkten darüber. Und dann war der Andreas von Thien so sauer, als er dann irgendwie eins von meinen feinen Riedel-Weingläsern mit der bloßen Hand zerdrückt hat.
Nein.
Ja. Wie heißt der nochmal in der Seewolf, der?
Ah ja, der Raimund Harmsdorf.
Raimund Harmsdorf.
Kartoffel, du. Das passiert mir manchmal mit Kölschgläsern, aber nicht, dass ich die zerdrücke, sondern dass ich ein Stück abbeiße, wenn ich so besoffen bin und mich so ans Kölschglas hänge. Das ist schon 3-4 Mal passiert, dass ich einfach plötzlich ein Stück, so ein Stück Glas im Mund.
Ach, deswegen sind die Gläser hier so dick, ja, beißfest.
Das stimmt.
Oh. Gut, dass ich morgens hier bin, Annie. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es abends gewesen wäre.
Das weiß ich auch nicht. Das wäre wahrscheinlich unser Untergang.
Genau, der Untergang.
Ich war mal beim Promi-Dinner, aber bei uns, wir waren extra, es war in München, da habe ich in München gerade studiert und dann haben wir das da gemacht und da war unter anderem auch Nicole dabei, die ja auch eine Kollegin von uns war, Nicole Belzer-Böttcher.
Achso, ich dachte Nicole ein bisschen Frieden.
Nee, Belzer-Böttcher, die ja damals bei Viva 2.
Die Tochter von,
genau, von Grit.
Grit Böttcher. Mhm. Harald Junke, ah.
Das weiß ich auch noch, als Viva 2 an den Start ging. Als das für uns plötzlich so leicht Konkurrenz
genau.
wurde und die doch mit sie coolen Sachen
alle
machen
so intellektuell und wir nur so mit DJ Bobo. Lass mal die Kinder die ganzen Pop-Sachen da machen. Die ernst zu nehmen, den Künstler kriegen die guten Sachen. So. Herbert Grönemeyer nur noch ins Studio 2 gelaufen. Ja, und bei uns irgendwie so Eurobeat, wie hieß er? Mr. President.
Wusstest du eigentlich, dass unser Programmdirektor, unser erster Programmdirektor damals?
Kreisel?
Nee, Christoph war der
erste. Achso, ja, Christoph Post, ja, selbstverständlich.
Der manchmal in seinem Büro stand und alleine und an seinem Keyboard YouTube gespielt hat.
Nee, aber ich weiß, was ich mit Matti nachts beim Kreisel Klingelmännchen gemacht habe.
Meine Güte, das war echt.
Und wir waren auch schon 24.
Oh, ich kann nicht mehr. Ja,
ich auch, die hat sie aus dem Tingeltangel gehabt.
Ich kann mich auch irgendwie noch an eine Weihnachtsfeier erinnern, wo wir beide den ganzen Abend zusammenstanden und uns totgelacht haben. Also ich glaube, es war eine Weihnachtsfeier. Oder war das sogar der Hitparaden auf? Das war in irgendeiner
Halle. Ich weiß nicht mehr, irgendwas war es auf jeden Fall.
Gut, auch die ersten Viva-Partys, ne? Also die Vorkomet-Partys, so diese Popcorn-Partys.
Ah, das war super.
Ja. Oh, ah. Halle Tor 2.
Oh, mega geil. Also ich weiß noch, saß ich neben Hildegard Knef. Wunderbar. Und ich erinnere mich noch an eine Echo-Verleihung, da habe ich zuerst, ich fand, das war immer so besonders, weil da wirklich alle waren, ne? Ja. Stand ich an der Bar und ich meine, ne, dann unterhielt ich mich zuerst mit Frank Zander und dann kam Jan Delay dazu, weißt du, und dann stehst du mit so einer ganz lustigen Kombo mit Frank Zander und Jan Delay, stehst du auf einmal da und unterhältst dich. Und dann weiß ich noch, da sind wir beide einmal zurückgefahren ins Atlantik-Hotel und saßen im Taxi mit Udo Lindenberg.
Ah ja. Du und ich.
Weiß nichts mehr.
Du, ich und Udo. Na, das weiß ich nicht mehr. Aber Udo weiß es wahrscheinlich noch.
Bestimmt. Ja. Wer bist du? Wer genau bist du? Aber Udo. Es war auf jeden Fall immer sensationell.
Da war Echo noch in Hamburg. Da im
Echo, der Echo war in Hamburg. Das waren noch die Zeiten. Und dann war man immer super in Panik, wenn man keine Einladung hatte. Und schon überlegt, wen kann ich jetzt noch anhauen?
Aber den ersten Echo haben wir sogar noch in Frankfurt damals gemacht.
Das weiß ich nicht mehr. Da war ich, glaube ich, nicht. Ich war wahrscheinlich erst danach da. Und ich erinnere mich, dass natürlich diese Eintrittskarten immer heiß begehrt waren. Ja. Und wenn man dann keine hatte, war große Panik angesagt. Aber ich war ja damals auch, ich meine, du kanntest ja alle, ne? Dann hast du einmal ein Smudo angehauen. Ja, klar, kein Problem. Ja. Also hier, Kollege von Rammstein, ne? Der so, ja, kein Problem. Ja. Das Lustigste war, ich sitze in der Maske bei Viva und dann kommt der Till von Rammstein rein und weißt du, die waren ja damals schon so, wow, ne, und huch, und du hier und nicht bei Viva 2, ja, und dann sagt er, ja, nee, ich bin bei Viva 2, aber ich habe eine Frage an dich, ich so, was denn, also du hast doch heute die Backstreet Boys hätte auf der Dispo gesehen, ne, und ich so, ja, oder morgen, keine Ahnung, nicht am selben Tag, und dann sagt er, meine Tochter ist so ein Riesenfan, kannst du für die ein Autogramm besorgen? Ich sehe, ja klar. Ja, aber ich habe Jahre später von ihm einen Backstage-Pass für die Echo-Verleihung bekommen. Ah, eine Hand wäscht die andere, ja?
Ich weiß ja, dass ich irgendwann eine Zeit lang, wenn ich für sowas keine Einladung bekommen habe, bin ich einfach trotzdem hingegangen.
Ja, genau.
Und dann immer vorne an Empfang, ist eher Nils Bokelberg, ich müsste hier auf der Liste stehen.
Entschuldigen
und so.
Sie bitte, wissen Sie,
ja,
nicht,
ich finde sie
bin.
Jetzt hier gar nicht. Ich so, ja, aber mir wurde von meinem Management gesagt, ich soll kommen und so. Ja,
ich
gehen
muss
Sie rein
kommen,
und so.
Arbeit. Ja, ja, genau. Ja, früher ging das noch, das habe ich auch schon gemacht. Oder wenn man keine Lust mehr hatte und früh gegangen ist und dann, ja, Sie gehen schon, ja, ich habe Frühstücksfernsehen morgen. RTL Frühstück. Ach ja, da müssen Sie früh. Tschüss. Oh Gott.
Dann, ich weiß noch, dann haben Matthias und du, obwohl, warte mal, hier steht noch was ich unbedingt mit
da
dir
steht
noch
besprechen
muss. Ja, hier steht sehr viel. Aber du hast auch mal eine, ich glaube, es waren 26 Folgen, eine durchgehende Rolle gehabt bei Unter uns.
Oh Gott, ja, ich war Kerstin Krause.
Und es ist so lustig, weil ich hatte damals auch eine Rolle bei Verbotene Liebe.
Ach. Haben sie alle von Viva abgegriffen und Heike hat gesagt, nein, das mache ich nicht.
Na, ich hab immer gesagt, einmal muss man in der Soap mitgespielt haben, genau. Ist irgendwie witzig. Und dann habe ich abends in Köln in der Kneipe irgendeinen Autor von Verbotene Liebe kennengelernt. Und dann hat er mir erzählt, das Verbotene Liebe, ich so, oh ja, ich wollte schon immer in der Soap mitspielen. Ey Nils, meinst du das ernst? Dann mach ich das klar. Ich so, ja, mach mal klar. Und so eine Woche später muss ich da auftauchen. So. Wie krass low-key man in Köln damals so Jobs bekommen hat.
Natürlich. Ja, die Anfrage kam halt, glaube ich, offiziell dann halt über Viva, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Heike tatsächlich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja, und dann frag mal die Bechtel, die brauchen irgendeinen von Viva da. So. Und ich habe ja nun wirklich kein Talent dafür. Ne? Und ich fand das, also es war schon komisch. Also mir ist es nie so klar gewesen, warum soll ich den Wasserhahn angucken, wenn ich mit dir spreche, ja, hat was mit dem Winkel der Kamera zu tun. Ich meine, aber das ist doch gar nicht, guck jetzt den Wasserhahn, ja gut, also so, ne, oder diese ganze komische Kulisse, weißt du, wenn hast du diese komischen, wie ich nie wieder irgendwo gesehen habe, diese Kisten, wo man Kuchen reintut, ne? Da hatten wir immer diese Kisten mit dem Kuchen, da war nie was drin, ja, und ich sollte aber mal so tun, als ob da 10 Kilo Kuchen drin wäre, ich so, oh, ist so voll schwer. Und es gipfelte dann darin, dass ich Steffen Dürr küssen musste. Und ich so, weil da habe ich eine Woche vorher, konnte nicht schlafen. Ich so, oh Gott, wie kriege ich das hin, dass ich das nicht machen muss, ja? Magen, Darm, weiß ich nicht was. Dann habe ich meine Freundin Marion zur Beruhigung mitgenommen in diese Garderobe. Und das waren ja so komische Garderoben. Das waren
stimmt,
wie so einzeln.
Marion, oh, und die auch noch. Stimmt. Die war ja auch immer super.
Und dann hatten wir so Kabinen nebeneinander, weißt du, so. Da war ja kein Fenster, nichts. Ja. Und ein Telefon auf dem Flur, so wie früher, weißt du. Ja. So telefonieren kostete auch, glaube ich, Geld. Das war eigentlich wie in der JVA Ossendorf. So war das da. Da musstest du immer durch diese komischen Kulissen, Küche, Bad und dann auf einmal die Bäckerei. Also. Und dann ist Maria mitgekommen, um mir die Hand zu halten, weil ich Steffen Dürr küssen musste. Was für viele Mädchen damals ein Traum, Highlight gewesen wäre, für mich allerdings. Nein, bitte nicht. Es tut mir leid, Steffen. Und ich glaube, der fand das irgendwie auch alles nicht so prall. Und statt mich zu beruhigen, hat die Marion die ganze Zeit nur blöd gelacht. Ich glaube, die haben das hinterher rausgeschnitten. Oder nur so die Hinterköpfe gezeigt. Ich so, oh Gott.
Ja, ich weiß noch, weil ich gelesen habe, dass du 26 Folgen zu sehen warst. Als ich bei Verbotene Liebe war, da war ich irgendwie, war meine Rolle, ging so über anderthalb Wochen oder so. Aber ich hatte irgendwie 20 Minuten Drehzeit oder so. Also es war so krass effizientes Fernsehen war das.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich in der Zeit für Viva gearbeitet habe oder wenn dann nur nachts, ja. Keine Ahnung, weil du musstest ja, das war ja dann auf Lohnsteuerkarte, ist nichts übrig geblieben von der Kohle, ja. Habe ich alles vertelefoniert nach Holland. Ich hau von Jau. Und dann habe ich da stundenlang in dieser Garderobe gesessen, weißt du, so morgens um 8 geschminkt. Also die haben ja nicht auf Beauty geschminkt, sondern nur so auf normal, also so hässlich. Und dann warst du dann irgendwie so um 12 dran und dann nochmal um 16 Uhr. Da habe ich immer gesagt, warum kann ich nicht effizient von 8 Uhr bis 10 Uhr drehen? Danach könnte ich meine anderen Tätigkeiten. Nee. Das fand ich so ein bisschen unflexibel und dann hatte ich auch keinen Bock mehr.
Wie lang hast du da gedreht? Wie lange
ich glaube 3 Monate sogar.
So lang?
Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist ja krass. Also weißt du was, wenn du mich jetzt so fragst, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich habe ja dann geklaut und bin dann rausgeflogen. Die goldene Himbeere hätte ich verdient. Hölzernen Sätze, die mir über die Lippen kamen. Ach, wirklich?
Aber dass in der Soap mitgespielt haben, muss man auf jeden Fall einmal erlebt haben. Na, und dann auf jeden Fall dann haben Matthias und du bei RTL 2 plötzlich eine eigene Show bekommen.
Oh ja, das war sensationell. Ja,
das war wirklich sensationell.
Ja klar, wir konnten es gar nicht glauben. Ja. dann haben wir das Casting gemacht und dann haben die angerufen und haben gesagt, ihr seid's. Und das war so, was? Im richtigen, echten Fernsehen sozusagen, ne? Mit Quoten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann haben wir Bitte Lächeln gemacht und wir haben Staffelaufzeichnungen jeden Tag, also ich sag jetzt mal, ich weiß das nicht mehr genau, von Montag bis Samstag oder so haben wir dann in Hamburg gedreht und haben da auch gewohnt und am Wochenende sind wir ganz oft mit Smudo und Maya ausgegangen oder haben uns bei denen in der Wohnung rumgetrieben und haben mit Smudo Pac-Man gespielt, das war immer sehr geil. Und dann waren wir eingeladen bei Thomas Gottschalk, bei Gottschalks Hausparty.
Oh, da war ich auch.
Weißt du, und ihr, Matthias und ich so, oh, der Ritterschlag, Gottschalk und oh, weißt du, oh. Ja. Und das war ja, glaube ich, Sat.1 oder sowas. Ja. Und dann sind wir, weil wir sind eingeladen worden zum Thema Pleiten, Pech und Pannensendung. Ne? Da gab es ja dann, verstehen Sie, Spaß, versteckte Kamera hier mit Kurt Felix
hat
und
das
Paola
gemacht,
und sag mir irgendwelche Moderatoren.
Das hat doch da schon Harald Schmidt gemacht.
Ich weiß
aber
nicht.
Aber dann haben sie wahrscheinlich trotzdem Kurt Felix eingeladen.
Ja. Da waren halt diese ganzen alten
Max
Moderatoren
Schautzer.
von diesen von diesen Sendungen. Und dann mussten aber, wie das dann bei so einer seriösen
Chris
Fernseh.
Howland, war auch Chris Howland da?
Weiß ich nicht. Und sind wir dann irgendwie, mussten dann schon morgens um 8 fliegen. Weißt, wir hatten irgendwie Bitte Lächeln gedreht oder waren vielleicht abends noch irgendwo feiern und waren natürlich todmüde. Aber Hauptsache, wir sind schon um 8 Uhr nach München geflogen, kommen da an und sitzen den ganzen Tag im Studio. Weißt du, dann proben und was soll ich denn, weißt du, wir waren ja auch mal mit dieser Viva-Arroganz, was soll ich denn proben? Ich weiß ja, wo ich mich hinsetze. Der Moderator muss es proben, aber doch nicht der Gast, ja? So, und dann saßen wir da, also es wurde dann irgendwie 12 und es wurde 3 und die Sendung war erst abends, ja, und wir haben den ganzen Tag in diesem Zimmerlein gesessen. Wir so, oh. Und dann kam der große Auftritt, also das war eine Live-Sendung und du kannst es ja immer dann sehen, eigentlich stand auf der Dispo, ich sag jetzt mal, das Bitte-Lächeln-Duo um 20.37 Uhr, es wurde 20.57 Uhr und er redete also mit Kurt Felix und er redete mit Paola und er redete und redete und dann war es irgendwie so 21.05 Uhr, also total in Verzug, was dazu führte, dass sie gar keine Zeit mehr für uns hatten und dann sagt der Gottschalk nur, und hier ist das Bitte-Lächeln-Duo. Und dann kommen wir da rein, marschiert, setzen uns hin und ich sage, hallo, guten Abend, ja, jeden Tag um 7:45 bei RTL 2 und dann sagt der Gottschalk, ja, hier, gucken wir mal rein und dann kam die Matz und danach waren wir schon wieder weg. Immer so eine Krawatte, ja. Der Matthias hat gar nichts gesagt und ich habe nur einen einzigen Satz gesagt am nächsten Tag, nachdem die Quote ganz schlecht war, stand irgendwo in der Zeitung, da hat der Gottschalk gesagt, ja, kein Wunder, wenn so Leute wie das Bitte lächeln. Ritterschlag vom Meister. Da habe ich gedacht, so, Gott, ich mag dich nicht mehr. Das war echt so unfair, weil, weißt du, wenn du so jung bist und du triffst dann so einen Menschen, der ja eine Legende ist und der ist da, sagt dann sowas Doofes, dann das ist irgendwie, das tut weh.
Als ich bei Gottschalks Hausparty war, war ich da für einen Gag. Also ich kam dann irgendwie rein und dann wurde ich, glaube ich, mit Schleim übergossen und dann war ich wieder raus.
Genau.
Irgendwie so.
Man wusste auch gar nicht genau, wer das eigentlich ist. Der Schleim.
Doch, ich wurde schon angesagt und Thomas hat mich auch vorher empfangen, dass ich ihn.
Thomas, du darfst Thomas sagen,
genau.
Angeber. Der Thomas.
Ja, wir kannten uns schon von Kinderwetten. Ich habe ihn ja schon bei Kinderwetten das getroffen. Und das war irgendwie nur so ein, ich bin da für so einen 1-Minuten-Auftritt gewesen und dann wieder nach Hause geschickt worden.
Das konnte man alles machen damals. Kein Problem.
Krass, ne?
Ist deswegen, aus dem Grunde bin ich auch froh, dass ich niemals Madonna treffen musste, durfte. Ja, ja. Ich bin ja ein großer Fan, also ja. Du kannst ja sagen, was du willst und Madonna ist immer toll, da bin ich ganz kritiklos. Ja. Ich liebe sie, als wäre es mein...
Hast du auch angemeldet?
Nee, das habe ich dann allerdings nicht gemacht. Nein. Das Geld auch, wollte ich ihr nicht in den Rachen
werfen.
War ja
auch nicht lang genug, um sich da anmelden zu können.
Das stimmt. Aber ich habe sie ganz oft gesehen und habe mich auch... Wie hieß nochmal der Chef von Warner Music damals? Gerd Gebhardt.
Ja. Der war ja quasi auch mein Chef, ja, mit Fritten und Bier.
Stimmt. Und der war damals bei Interaktiv zur Verlosung von irgendwas. weißt du, mit Anzug und ganz ordentlich. Ja, ja. Also, wer ist das? Und ich so, Herr Gerd. Ich so, ach Gerd. Ich so, Madonna kommt doch bald, wie wär's? Und hat er mir tatsächlich Karten geschickt und so. Ja. Fand ich super. Ja. Zwei oder dreimal hintereinander hat Gerd Gebhardt, vielen Dank nochmal, mir immer Karten für Madonna geschickt. Und dann kam der Tag, da weiß ich noch, da durfte Heike, das war Bedtime Stories, glaube ich, durfte Heike mit Steve
Madonna
Blame nach New York fliegen. Genau, boah, das weiß ich noch, das hat mich zerrissen.
Ja, das wollte ich nämlich,
mein Herz, ich so, oh, und die Heike, und ich weiß nicht, wir saßen so in der Maske und die Heike so, oh, nee, Madonna. Und die fand die halt so nicht so cool, ja. Wie das dann immer so ist, ne? Wenn ja. Du einen toll findest, ist ja klar. Ne? Und ich so, oh, warum die, warum nicht, oh. Ja. Und dann kam sie ja zurück und hat gesagt, es wäre so schrecklich gewesen. Und da war ich dann ganz froh, dass ich es nicht abgekriegt habe.
Ja.
Weil ich dann dachte, wenn du jemanden so verehrst und dann ist der so scheiße, dann... bricht einem das Herz irgendwie. Da möchte man, glaube ich, alle Platten mit dem Hammer zerschlagen.
Ja.
Die Heike so, ich habe gar keine Platten. Ich kann sie gar nicht zerschlagen.
Aber so, das, so eine ähnliche Situation hatte ich auch, als Nadine plötzlich das Kinomagazin bekommen hat. Da war ich so sauer damals, weil alle im Sender wussten, dass ich so ein mega Filmfan bin.
Nadine Krüger.
Und dann hat Nadine Krüger das Kinomagazin bekommen und das Gefühl war, dass der damalige Programmdirektor Michi, der mich nicht leiden konnte, mir eins auswischen wollte.
Deswegen haben wir da auch Klingelmännchen gemacht. Das ist für Nils. Ping-Pong.
Naja, dann habt ihr bitte Lächeln gemacht und
das war's dann mit unserer gemeinsamen Zusammenarbeit.
Stimmt, das war die letzte Sendung, die ihr zusammen gemacht habt.
Ja, das wäre auch nicht gut gegangen. Ja, nee, dann ist das ja ausgelaufen mit Bitte Lächeln. Ich meine, kein Wunder, das waren ja dann immer, das sind ja bis heute immer nur so wieder, so wie nennt man das, so lizenzierte Videos, ja, die haben sie dann immer gekauft. Und da steht ja oft so drunter, ja, 22.10.1986. Also kannst du schon kaum mehr was erkennen von dem Kind, was gerade den Tisch runterfällt. Und ich habe ja schon immer gedacht, das ist gar nicht lustig, ja. Es sind ja oft Sachen dabei, wo du denkst, ach du Scheiße, Das ist ja dann so geschnitten, du siehst ja nicht mehr, was hinter dabei passiert, ja. Das ist eigentlich mit Skiern so, oh, Wahrscheinlich beide Beine gebrochen.
Aber es hieß doch immer, es wurde doch immer gesagt, da ist keinem was passiert.
Ja, das natürlich wurde das gesagt.
Wie, das habt ihr nicht kontrolliert, oder was?
Nein. Es gab einen Fan, der hat immer so Videos von so Rektonern geschickt, das werde ich nie vergessen. Video B, ein Turner auf Abweg. Dann haben die auch mal diese Effekte drunter gelegt, der hat irgendwie so ein Idiot da geturnt und hat daneben gegriffen und ist voll hingefallen. Gar nicht witzig, ich bin alle voll gestorben vor Lachen. Ich so, oh Gott.
Du hast ja auch mal gesagt, du guckst gar nicht so, du bist gar nicht so ein Comedy-Fan.
Habe ich das gesagt?
Hast du irgendwann mal gesagt, dass du nicht,
du
könntest nicht so auf Knopf, es wird dir nicht so gefallen, so auf Knopfdruck zu lachen.
Ja, ich habe zum Beispiel noch nie Kings of Queen geguckt oder Big Bang Theory, diese ganzen Sachen, die... wo immer alle sagen, oh, das ist so toll, weil ich mag eigentlich so Sitcoms nicht. Ich mag nicht, wenn so Gelächter vom Band kommt. Das mag ich tatsächlich nicht. Also ich will schon selber entscheiden, wann ich lache. Aber ich liebe Pastewka zum Beispiel. Ja. Also da könnte ich mich irgendwie drüber kaputt lachen. Ja. Und so ein Kram halt. Ich liebe auch Loriot. Also es gab eine Zeit, da habe ich irgendwie Papa Ante Portas, glaube ich, dreimal die Woche geguckt. Ich kann
mein Name
das bis
ist
heute,
Lose, ich kaufe hier ein.
Ich kann das bis heute eigentlich mitsprechen. Ja. Ich liebe das. Hedwig, du bist das schärfste Messer in der Schublade. Das ist so geil. Das war auch immer so mein Humor, weißt du, dieses graue Deutsche, dieses Trenchcoat oder wo er hier, papp nicht, wie heißt das andere, Ödipussy, Trelleborg.
Krawel.
Ja, super. Ach, da waren schon, es gibt schon viele tolle Sachen, selbstverständlich.
Ja, natürlich.
Aber am liebsten ist mir die Comedy, die wir jetzt gerade haben.
Ja,
also, okay. weil wir teilen einen Kosmos und einen gewissen Humor, das ist sagenhaft. Das liebe ich am meisten. Und ich liebe Situationen, in denen man lachen muss, aber eigentlich nicht darf.
Ja,
wie früher in der Schule, da wurde ich auch immer irgendwann rausgeschmissen. Geh raus zum Lachen. Und dann musste ich mit meiner Freundin draußen die Türe runterdrücken, damit die Lehrerin die weiß, wissen, sie sind noch da. Und dann hat die uns aber irgendwann, weil die so gelacht haben, die Tür mal auf und zugegangen. Das hat es eigentlich meistens noch schlimmer gemacht.
Ich habe mal, als ich mal mit Maria, als wir frisch zusammen waren, sind wir wandern gegangen durch Belgien, so Eifel, Belgien und so. Und dann sind wir morgens losgegangen in Belgien und laufen so nebeneinander, sind so beide so guten Mutes. Und dann erzählen wir uns irgendwas und erzählen uns irgendwas super Witziges. Und ich lache so und lache wirklich aus vollem Halse und drehe mich so zur anderen Seite. Und an der Seite, zu der ich mich gedreht habe, geht gerade die Tür, wirklich ohne Scheiß, einer Kirche auf. Und ein kompletter Trauerzug mit geschultertem Sarg kommt raus. Und ich so, lach die alle so an. Das war sehr unangenehm.
Ja, und also, Tote hätte es wahrscheinlich gut gefunden, du.
Ja,
du. Ja, meine Freundin Romana wohnte gegenüber vom Friedhof und wenn ich mal da übernachtet hatte unter der Woche, später haben wir das ja gemacht, als wir älter waren, haben wir meistens eine Abkürzung genommen, sind über den Friedhof gegangen und dann zur Schule, weil es einfach viel schneller war als außenrum, ne? Und da haben wir auch immer so schlimm über irgendwas gelacht und einfach auch gedacht, mein Gott, pietätlos, aber
passiert.
Kann passieren.
Du hast ja dann nach ein paar anderen Sendungen, die du noch gemacht hast, also du hast auch mal, warte mal, bevor ich jetzt zur großen Big Brother-Rutsche komme.
Ah, BB, ja.
Du als Erbin von Percy Hoven.
Selbstverständlich.
Du hast aber dann vorher noch mit deinem Freund, mit deinem damaligen Freund zusammen.
Mit Benjamin?
Ja. Hast du Kuschelrock-TV gemacht?
Ja, ich glaube, das war aber nur eine
einzige. Du hast so geile Sendung gemacht.
Habe ich auch. Ja. Es war nur eine, ich habe auch das große Schlumpf-ABC moderiert und das große Barbie-ABC und das große Entenhausen-Special.
Oh.
Außerdem die Biene-Maja-Gala, 25 Jahre, die hier ProSieben Disney-Filmparade. Ja. Big Brother, Star Search.
Hast du eigentlich bei der Disney Filmparade oder beim Promi-Dinner oder so, hast du irgendwann mal Peer kennengelernt, Peer Eppmann?
Ja, klar.
Mit dem habe ich ja Stoke gemacht die ganzen
Jahre. Ah, ja, na klar. Den Peer habe ich zuletzt getroffen auf der ITV Weihnachts- oder nee, Sommerparty nach Dancing on Ice.
Ja, super Typ.
Da habe ich den getroffen, ja. Der war immer sehr lustig. Wir waren zusammen wochenlang in Florida und haben da in einem wunderbaren in der Disney-Hölle gedreht.
Das hat ja dann nachher Stephen Gatchen gemacht, ne?
Ja, aber danach ging es auch, glaube ich, nicht mehr weiter.
Ja, ja. Nö, nö.
Aber es war, nö. Das ist alles.
Aber sag mal, Kuschelrock-TV.
Ja, das war super. Da bin ich mit Benjamin nach Mallorca geflogen und haben dann da, ich weiß gar nicht warum, das hat mir irgendeiner geschickt oder ich habe es bei YouTube aus Zufall entdeckt und da habe ich da reingeguckt und habe gedacht, ach du Schande, du hast den ja gar nicht ausreden lassen, ne? Weil man merkte halt so richtig, weiß ja selber, wenn man immer so im Moderationsmodus ist, weil du so viel zu tun hast an Fernsehsendungen und Moderation, dann bist du ja immer in diesem Modus drin.
Ja.
Und Benjamin war ja der deutschen Sprache auch nicht so mächtig und dann, der durfte eigentlich immer nur so sagen so, ja, das finde ich auch. Und nicht mal so, weißt du, und ich weiß nicht, ich habe mich innerlich immer so aufgeregt, wenn man das nochmal machen musste, weil er diesen einen Satz nicht richtig gesprochen hat. Ich so, oh, Junge, komm mir nach Hause. Am besten du sagst nichts und siehst nur schön aus. Ja, es tut mir leid, aber ich war sehr, also wenn ich mich da jetzt so reden höre, dann, es war nicht sehr nett.
Ja. Aber du hast ja mit Benjamin, hast du mal erzählt aus der Zeit, als du mit ihm zusammen warst, war es so richtig krass, weil die Teenager, die ja alle Fans waren von Cordon Deck, sind ausgerastet, dass du mit dem zusammen bist.
Ja, klar, die haben mir meine Autogrammkarten zerlöchert zurückgeschickt, so weißt du, so mit der Zigarette, so die Augen ausgebrannt.
Ja, das war voll krass.
Und eine hat mal geschrieben, aber mit Adresse, wir hängen dich am nächsten Baum auf. Ich so, okay, schicke ich mal die Polizei bei dir vorbei. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Das habe ich auch nicht ernst genommen. Ich konnte das ja bis zum gewissen Grad verstehen, weil ich ja in meiner Jugend in Nick Beggs von Kajagoogoo verliebt war und auch es mir auch das Herz brach, wenn ich nur darüber nachdachte, dass er eine andere jemals angucken würde.
Ja.
Und die Kajagoogoo haben gespielt 1983 in Düsseldorf in der Philips-Halle.
Ja.
Und da durfte ich nicht hingehen und habe ganz doll geweint, weil da war ich ja erst 11. Mein Bruder ist hingegangen, hat gesagt, der ist 4 Jahre älter, ich mache Fotos für dich. Und dann hat er den, wie das früher so war, mit dem Fotoapparat Fotos gemacht, hat den Film entwickelt. Dann so 3 Wochen später war das dann endlich fertig. Ne?
Ja.
Und dann waren die Fotos so, da sah man nur die Hinterköpfe der Besucher. So, weißt du, so Blitz in die Haare von dem Typen vorne. Ich so, heul, ja. Und dann hat mein Bruder 25 Jahre später mich abends abgeholt und hat gesagt, ja, Überraschung. Und dann sind wir nach Bochum gefahren, in die Zeche Gahl und haben Kajagoogoo gesehen mit Lima, der schon sehr betrunken auf die Bühne kam. Und nur alte Leute im Publikum, ja. Ist so schön, dass ich schon so alt bin.
Ich dachte, also wenn du, wer war dein Schwarm bei Kajagoogoo?
Nick Beggs, der Bassist. Ah, ja. Und da hatte meine Mutter, die hat uns dann immer die Bravo gekauft und dann stand irgendwann mal in der Bravo, dass Nick Becks keine Unterhosen trüge und dann hat die das auf dem Tisch vor mich gelegt und sagte, und sowas findest du gut.
Aber der, ich meine, der war ja, das, außer Limahl, die anderen waren ja alle nicht so bekannt.
Ich fand Nick Becks irgendwie gut. Ich fand Limahl nicht gut.
Na, ich dachte jetzt einfach, dass, also, weil der jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt gewesen ist, dass dein Bruder dir den nach Hause gebracht hätte oder so.
Für Geld hätte er es, für 500 Euro hätte er es dann, 25 Jahre später, ich brauche das Geld. Also das musst du auch erstmal verkraften, wenn du so ein Popstar bist, ja, und alle jubeln dir zu und auf einmal bist du so needy, ja. Es ist nichts mehr von dem Ruhm da.
Och, mein Gott, so ist das.
Ja.
Ich meine, wenn du nicht Frontmann sein willst, dann gehst du halt schneller unter als die anderen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er ist ja bis heute noch Musiker und ich glaube, dem geht's gut. Auf jeden Fall, ich wollte damit nur sagen, ich kann das verstehen, dass die Teens mich scheiße fanden. Es hat mich auch gestört, weil ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch und habe dann immer nur gedacht, weißt du, da gab es ja kein Internet, keinen Shitstorm in dem Sinne, aber halt blöde Fanpost, die ja Nasan Eckes vorsortiert hat. Ja,
die war damals die Zuschauerredaktionspraktikantin bei uns.
Oh, das ist doch so geil. Nasan, ja, ich habe hier wieder Post für dich. Ich so, aber die Bösen hast du rausgenommen. So, ja, ja, natürlich. Und dann so im Hintergrund so ein Stapel. Ja, setzt Alex sofort ab, nehmt ihr die Sendung weg, weißt du so. Und dann, Nasan hat das immer ganz brav vernichtet. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, so, ihr kennt mich doch gar nicht, ich bin total nett. Ja. So, und irgendwann musste dann halt auch mal so Security mich in dieser komischen Tiefgarage da begleiten.
Im Mediapark dann schon. Da waren ja auch die Wände vollgeschrieben von so Fans, immer mit so Hassbotschaften.
Ja.
Weil später war doch noch, später war doch dann noch Eni mit Kim Frank zusammen.
Ach, das wusste ich gar nicht. Siehst du, da muss ich erst so alt werden, um das zu erfahren.
Da sind die ja auch alle ausgerastet. Deswegen waren, immer wenn ich dann zur Arbeit gekommen bin und irgendwie dann da unten in die zur Tiefgarage rein bin, habe ich immer diese Wall of Shame, wo alle Teenies mit Edding irgendwie in die Wand geschrieben haben, Alex, Bechtel, stirb, Eni, wir hassen dich.
Hat aber auch, wie hat keiner bei Viva überpinselt, ne? Schön, totale Motivation für einen schönen Tag bei Interaktiv.
Ja, da stand ja auch, wir finden euch super und so, stand ja alles nebeneinander.
Dass sie das überstrichen haben, ne? Sehr, sehr traurig. Es war immer eine tolle Tiefgarage. Ich weiß immer, wenn Mola vorgefahren kam, da konntest du nicht mehr atmen,
so
voller
Autos,
Abgasen,
ne?
Ja. Der hat sich doch auch irgendwann mal so Ems in seine Ledersitze sticken lassen, weil er nicht mehr wusste, wohin mit seinem Geld.
Also wohin mit seinem Namen.
Genau. Mola, Molali. Ach Gott. Der Mola. Ich war einmal mit Vertreter der Mola-Vertretung für Matthias gemacht.
Ja.
Und dann hatten wir irgendwie so ein, war der Gast, der kommen sollte, natürlich krank. Und dann suchten ja immer irgendeinen, weißt du, kommen Sie schnell, ja. Wir brauchen irgendeinen Gast. Und dann kam irgendein Typ, der hat, glaube ich, The Voice Senior gewonnen. Dan Lucas.
Okay.
Du kennst ihn auch nicht.
Das gab es doch damals noch gar nicht.
Nein, aber das gab es jetzt neulich. Voice
Ach so,
Senior.
Er hat jetzt gewonnen, okay.
Genau, und deswegen, das war der einzige Grund, warum ich wusste, wer der ist, weil der einmal Vertretung Ersatzgast war für irgendeinen Ausgefallenen, ja. Für irgendeinen Ausgefallenen. Und dann steht der Mola so im Studio neben mir und guckt so auf die Dispo und steht drauf so heutiger Gast Dan Lucas, ja. Und der Mola so total laut, who the fuck is Dan Lucas? Lachen wir heute noch drüber und dann drehen wir uns um, steht Dan Lucas hinter und sagt so, that's me, that will be me. Und wir so, voll peinlich, ja. Und dann von dem Typen nie wieder was gehört, bis er jetzt The Voice Senior gewonnen hat.
Na, verstehe.
Wahrscheinlich deswegen.
Ja, wir hatten ja, solche Situationen gab es bei Viva ja immer. Ich glaube, wir als Moderatoren waren da alle sehr,
ist egal, ob es Ace of Base war oder DJ Bobo oder Mr. President, ist egal. Immer die gleichen,
immer die gleichen, man
immer die gleichen
Gefühl,
Fragen
man
auch.
Immer die gleichen Leute gesehen.
Ja, hat man auch. John Bon Jovi, schön mit Rotwein in der Hand, morgens um 11, ich so, cheers.
Und dann T7.
Ja, T7 von Mr. Press. Ach, und wie sie alle hießen, Spice Girls. Es war schon eine geile Zeit.
Ich war ja in Geri so verliebt, ich habe die aber nur einmal getroffen.
In Jerry?
Bei der letzten,
Komet?
Also, ja, nicht, es war nicht Komet, sondern vor Komet. Also gab es auch immer diese Viva-Partys.
Ach so, ja.
Und da haben die, glaube ich, einmal gespielt. Da hatte ich so Stachelhaare an dem,
das weiß ich nicht mehr.
Ralf, unser Stylist, einen silbernen Anzug besorgt. Und da habe ich die einmal kurz gesehen.
Du hattest immer diese rosanen Haare.
Hatte ich auch mal.
Und blau. Und grün.
Und da hatte ich, glaube ich, grau. Schön grüner Jog. Gelb. Das erste war gelb. Die erste Farbe war gelb.
Das stand dir nicht besonders gut. Das hat dich sehr bleich gemacht, Nils. Sehr bleich.
Ich war aber auch ein bleicher Junge damals.
Naja. Oh Gott.
So, sag mal, dann bist du zu Big Brother gekommen, nach Percy Hoven, also ab Staffel 2.
Ja, das war geil. Das war super. Wie war das denn eigentlich nochmal? Ich weiß nur, dass mich dann jemand angerufen hat und gesagt hat, so, kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Wir hätten gerne, dass du das machst. Ich so, ja, klar. Bin ja sofort dabei. Warum denn nochmal? Davor war irgendwas anderes.
Aber gibt's nicht die Legende? War das nicht bei Big Brother, dass John de Mol dich irgendwie im Fernsehen gesehen hat? Ich glaube, bei Harald Schmidt,
ja,
oder so.
Ja, genau.
Gesagt hat, cool,
siehst du, habe ich ja schon selber vergessen. Ja. Genau so war es. Ich war ja 9-mal bei Harald Schmidt als Gast.
Wir waren alle
ständig
9-mal.
Wir waren ja Dan Lucas von Harald Schmidt. Ruf mal die Bechtel an, uns ist der Gast ausgefallen.
Ich glaube, ich war 4-mal oder so. Aber es war wirklich so, oh, komm, ruf den mal an. Mein Bruder hat ja auch eine Zeit lang Gäste-Einladungen gemacht.
Genau. Wahrscheinlich war ich deswegen so oft da. Ralf so, oh, nimm mal wieder die Alex. Nein, aber ich weiß noch, mein erstes Mal ging mir die Düse, weil ich wusste ja nicht, Harald Schmidt, ne, ein bisschen suffisant, sarkastisch und so. Ja. Da dachte ich so, oh, hoffentlich lässt er nicht seine Launen an mir aus und hoffentlich kann ich gut kontern. Man steht ja, finde ich, immer unter so einem Druck, so besonders intelligent sein zu müssen, weltgewandt und politisch versiert, weißt du, du denkst so, ich weiß nix, ja. Also ich, ne, so und da hatte ich schon ein bisschen Bammel, aber er kam in die Garderobe, in die Maske, der war super nett, super lieb und auch sehr gefällig, ne? Wenn der einen mag, dann fluppt ja. Ne? Ich war 9-mal da und genau, dann hat John de Mol mich gesehen und dann hat er angerufen und hat gesagt, so, die will ich da haben. Ja, bums. Und dann habe ich das gemacht, ne?
Ab Staffel 2. Staffel 2 war ja
bei RTL.
Ist geil, ein Arschloch zu sein, ne?
Ja, weiß
nicht. Der war, glaube ich, in der zweiten Staffel. Dieser Christian.
Ach, Christian.
Terminator.
Ja, natürlich. Stimmt. Ja, richtig.
Und dann
richtig.
Und war Staffel 2 war aber nicht Harry.
Doch, okay. Staffel 2 hat Alida gewonnen und Harry war drin. Harry, Ebru, Christian. Die zickige Krankenschwester, die hinterher, wo sich rausstellt, die war total nett und war Ärztin, weil sie hat die Zeitung immer irgendwelche komischen Schlagzeilen kreiert. Ja, das war auch da war Konrad, das Hausschwein, mit drin und so. Das war wirklich krass, weil ich weiß noch, ich fuhr irgendwann nach Hürth, glaube ich, bevor die Sendung losging und fahr um die Ecke, hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, weil eine riesen Fahne, eine riesig große Fahne hing von diesem NOB-Studio runter mit Olli Geissen und mir, wie wir, weißt du, wie wir so eine Tür aufmachen und so rausgucken. Ja. Ne? Und da stand so ganz Big Brother ab, bla bla bla. Boah, nicht so. Und dass ich mich selber da gesehen habe, das fand ich, das war so total unrealistisch. Ich ich kann es heute gar nicht mehr glauben. So.
Das war noch die Zeit vor Handykameras. Da hat man sowas noch nicht aufnehmen können.
Nee, das war der totale Wahnsinn. Und dann waren da ja auch immer zig Leute. Da standen ja die Menschen davor. Also als wir mit diesem Papamobil da mit dem Schwein im Arm und Guido Westerwelle zum Haus gefahren sind. Das war auch so geil. Guido Westerwelle kommt, ja.
Stimmt,
das war und dann gut. Ich so, ja, und der Olli, Bewohner, ihr bekommt heute Abend Besuch. Weil dann fahren wir so vor und ich so mit Guido, ja, Herr Westerwelle, lalalalalala. Und dann die Tür geht auf und dann stehen die alle so, kreisch, kreisch. Gucken den Westerwelle an, keiner sagt was und dann sagt Ebru von hinten, wer ist denn das? Der Westerwelle, dem sind die Gesichtszüge entgleist, ja, und irgendeiner sagt so, irgend so ein Politiker.
Das war das, wo der die 18 am Schuh hatte,
ja,
ne?
Ja, das war so peinlich. Ah, ja. Und ist er da halt da rein, hat versucht, die zu bekehren. Sich aber keiner für interessiert. Und sofort hat Harry sich wieder schön in seinen Whirlpool gesetzt und Gitarre gespielt, da reingefurzt.
Du hast ja dann, mehrere Staffeln gemacht.
Ja, ich habe 2, 3 und 4 gemacht. 4 war dann bei RTL 2 wieder und dann 10 und 11.
Ah ja. Und du hast irgendwann auch mal, ich glaube, das war zwischen 10 und 11, bist du dann Mutter geworden?
Ich bin der Christopher ist ja geboren 2006 und mein anderer Sohn 2011.
Du hast mal in einem Interview gesagt, da bin ich auch überrascht gewesen, dass ich zwischen 2 Staffeln Big Brother
sofort
ein Kind bekommen
habe.
Ich war
schwanger auf dem Abschlussfest und habe nur gedacht, scheiße, ich kann
ausgerechnet
nicht,
jetzt.
Ausgerechnet heute kann ich nicht trinken, ja. Wenn du die Bilder siehst, denkt man, ich habe voll einen im Tee, weil irgendjemand, der die Fotos gemacht hat, hatte wahrscheinlich einen im Tee, weil die sind so verschwommen und ich habe so, weißt du, so ein Glas mit so einem Strohhalm, war nur Wasser drin. So, und dann, habe ich Staffel, 12 gemacht.
Staffel,
nee, 11. 11. 10 und 11, genau, 11 und 12. Und dann war ja erstmal ganz lange gar nichts mehr. Und dann haben die ja jetzt, sag ich mal, mit Promi Big Brother weitergemacht.
Es gibt so ein altes Interview im Stern, das muss so bei einer der ersten Staffeln, das muss bei The Battle gewesen sein, 2003.
Das war dann Staffel 4.
Das war in Staffel 4. Da, der wollte so ganz investigativ sein, der Journalist.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er, aber es gibt so ein wunderbares Zitat aus diesem Interview, weil er fragt dich dann, von den alten BB-Bewohnern hört man gar nichts mehr. Haben sie noch Kontakt? Und dann hast du gesagt, nein, unsere Wege trennen sich nach der Sendung.
Ja, stimmt ja auch. Ja. Ja, ich meine, was denken die?
Die Frage wie, ist aber so geil.
Ja, stimmt. Ich telefoniere regelmäßig mit allen und frage sie nach ihrem Geisteszustand. Ja. Das ist ja Quatsch.
Aber so ist, wie so, also was tatsächlich was bemerkenswert ist, weil wie gesagt, 2003, 17 Jahre her, da hat man das noch ein bisschen anders gesehen, weil dann fragt dich dieser Journalist ganz aufgeregt, sie sind immer so parteiisch. Heute ist es total normal im Fernsehen bei Moderatoren, dass sie irgendwie für Leute routen oder zu Leuten halten oder nicht.
Verständlich.
Aber da war das noch total
ja,
neu.
Ja, das wurde einem das aber so auch immer so von der Produktionsfirma eingebläut, ja, dass man nicht Partei ergreifen soll. Ich meine, das ist ja auch eine ganz subtile Form der Beeinflussung der Zuschauer. Das machen die ja beim Dschungelcamp sowieso ständig, ne, wenn sie dann sagen, so, ne? Aber am Ende des Tages, worüber reden wir hier? Über eine Unterhaltungssendung. Also ich finde immer auch dieser investigative Journalismus mit, ich wurde betitelt als die Königin des Trash und da habe ich immer für mich selber gesagt, aber immerhin irgendeine Königin, ja. Warum nicht? Ist mir doch egal. Und es wurde gesehen von den Leuten, es wurde geliebt und ich kann den ganzen Hype um die Sendung total verstehen und es ist auch geil, Teil so einer großen Produktion zu sein, weil es macht einfach total Spaß. Ich habe auch mit Markus Lepper viel gearbeitet, was wir gelacht haben. Ja. Wir hatten so einen Spaß und es war einfach eine aufregende Zeit. Und wenn es erfolgreich ist, dann ist das richtig geil. Und es geht aber nicht das Abendland unter, es ist eine Fernsehsendung. Ja. Das ist alles.
Ich habe es auch immer gerne geguckt. Ich war immer ein riesen Big Brother-Fan.
Ich liebe Trash. Ich liebe Trash-Shows, total.
Ich fand es übrigens auch gut, dass der Typ in diesem Sternentyp dich damit gefragt hat, warum ist Ulf rausgeflogen?
Ich weiß nicht. Ulf ist ja heute Pornodarsteller.
Da ist mir auch Ulf wieder eingefallen, der war auch echt ein bisschen.
Große Karriere.
Ein bisschen mühsam.
Mühsam ist auch. Du bist sehr mühsam, mein Freund.
Als du dann die neue Hitparade moderiert hast, mit Thomas Anders zusammen.
Das war geil, da hat er mich abgeholt mit dem Fahrrad, der Thomas Anders, weil es wurde irgendwo aufgezeichnet in der Nähe von Köln, keine Ahnung, oder Bottrop oder so. Ja. Und dann kam der, wurde mit dem Fahrrad, Daisy D, hey Baby, super Musik hier, super. Da hat er mich mit dem Auto bei mir zu Hause in Weidenpesch abgeholt und gerade als Thomas Anders ausstieg, um mir formvollendet die Tür zu öffnen, kam meine Nachbarin raus und hat den Müll rausgebracht, ja. Und der ist die Kinnlade auseinandergefallen, weil Thomas Anders in unserer Straße mir die Tür aufmacht. Ich so, das war so lustig.
Das war also da in Weidenpesch gewohnt, das ist so ein bürgerlicher Stadtteil in Köln.
Ja, sehr schön. Ich habe direkt richtig im Grünen gewohnt, an der Pferderennbahn. Ich habe da eigentlich auch immer sehr gerne gewohnt. Ich habe ja auch viele Jahre da alleine gewohnt. Das fand ich immer super schön, abends mit der Bahn rein, mit dem Taxi zurück. War immer gut.
Ich habe auch mal, es gab mal so ein Porträt, wie du mit einem Journalisten durch Weidenpesch spaziert bist und so alle deine Spots gezeigt hast, wo du immer so hingehst. Wann wart ihr bei deiner Schneiderin, die irgendwie dir die Kleider ändert?
Oder? Ja, für 10 Euro, nicht für 300, ja. Ja, die sind super gewesen. Also da bringe ich heute noch manchmal Sachen hin. Sehr zuverlässig.
Da hast du auch erzählt, du hast einen Stammfloristen.
Ja.
Hast du immer noch einen
Den habe ich, leider nicht mehr. Das ist mir dann tatsächlich zu viel Fahrerei. Ne? Ja. Also ich gucke, dass ich die
hast
Dinge.
Hast du einen neuen Stammfloristen?
Ja, selbstverständlich. Ich gucke, dass ich die Dinge im Fädel kaufe. Ja. Da, wo ich jetzt wohne, ist immer Samstagsmarkt und da gehe ich dann dahin.
Und
das ist dann mein Stammflorist. Ja. Ja.
Ich finde das wahnsinnig erwachsen, einen Stammfloristen zu haben. Ich glaube, ich werde niemals einen Stammfloristen haben.
Die paar Tülpchen, die ich da kaufe, du. Stammflorist hört sich so an, so, Frau Bechtel dekoriert ihr Haus, ja, weißt du, genau. So, wenn du siehst, was ich.
So wie Elton John, der irgendwie.
Ich kaufe einen Weihnachten für 1 Euro. Das ist mein Stammflorist. Also halt mal den Ball flach, ja. Frau Bechtel dekoriert ihr Haus weihnachtlich mit ihrem Stammfloristen. Und dann die Wahrheit, ich glaube mal, ja, kann ich dir 1 Euro, ja, danke. So sieht's aus.
Okay, verstehe. Was mich interessieren würde, ist, also du hast ja dann auch wirklich viele Sachen gemacht, hast ja schon ein paar aufgezählt, hast auch wirklich für RTL 2 immer die ganzen großen Formate, die großen Galas auch, aber auch so diese Galas, so Brandenburger Tor und so ein Gedöns gemacht.
Das war geil.
Auch so 20 Jahre RTL 2.
War geil,
das
hat mir keiner zugehört. Da stehen so 1 Million Leute und ich so, ja, ma, bin immer zuhören. Und
aber warst du eigentlich, du warst doch dabei damals, fällt mir gerade ein, als wir als wir die Pop-Rocky-Pop-Explosion in München
Mola, du
haben.
Und ich. Und ja, ich genau. Weiß noch genau, dass du einen Aufstand gemacht hast, oder der Mola hat einen Aufstand gemacht beim Check-in diesem bescheuerten Hotel, weil der Sender wollte dich mit Mola in ein Zimmer stecken. Und hat der Mola gesagt, ich bin Mola, ich gehe auf keinen Fall, ich teile mir doch kein Zimmer, weißt du so.
Mir
weißt
bist du ja gewesen, mir war das immer
weißt du das noch?
Na, da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern.
Das aber weiß ich noch, das war ein Riesentheater am Check-in, ja.
Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass es hieß, es gibt einen Überraschungsgast mit so einem großen Fragezeichen auf dem Plakat. Und
Thomas
Gottschalk. Nee, und die ganze erste Reihe war voll mit Teenies, die sich, und dann hat es da doch so super schnell in dieser Halle so nach Pisse gerochen, weil die sich alle nicht getraut haben, wegzugehen, weil alle gedacht haben, es wäre ein Take That.
Und das war
alle
nur
Mädels dachten, es wäre ein Take That und haben gewartet und dann mussten, und dann wir irgendwann Backstage erfahren, wer das ist und dann haben wir gesagt, ja Mola, geh du mal raus, weil wir beide uns nicht getraut
genau,
haben.
Wir werden
und dann
mit Orangen
beschmissen. Modo.
Die große Kunst. Der Spannungsbogen. Modo. 1, 2, Polizei.
Und wir haben uns nicht
hier
getraut, das denen zu sagen. Und Mola konnte sowas immer gut wegmoderieren. Irgendwie so, ja, mach du mal.
Und Mola wurde beschmissen mit allem, was nicht nied- und nagelfest war, genau. War das nicht, aber war das nicht da, Nils, wo die Backstreet Boys, also wo diese ganzen Boygroups waren, so im Backstage-Bereich und haben so, weißt du, sich so warm gesungen. Und dann kamen die Backstreet Boys und haben die sich warm gesungen und die konnten richtig singen. Und da sind alle so ganz bleich geworden, weil sie wussten, dass jetzt Schluss ist mit dem Chartstürmen. Die Konkurrenz ist da. Die Konservenbüchsen-Band sind ganz bleich geworden.
Das kann gut sein, das weiß ich nicht mehr. Aber es war, also es war eine super seltsame Veranstaltung. Also.
Ja, die hatten wie in so einem Armeekrankenhaus.
Es war die ganze Zeit so hell alles.
Ja, genau, wie in so einem Armeekrankenhaus so Bettlaken zwischen den einzelnen Masken aufgehängt, sodass man alles hören konnte, was ringsherum besprochen wurde. Die neuesten PR-Strategien. Oh. Nur wir hatten keine.
Ja, stimmt, stimmt. Oh Mann, ey.
Popcorn-Pop-Explosion.
Was wir damals für einen Stuss gemacht haben.
Für einen Driss zusammen.
Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer.
Das war super.
Naja, wie machst du ja, du hast echt viele Formate gemacht ich finde übrigens auch interessant, was mir hier auch noch, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern.
Ich auch nicht.
du hast, ich glaube, 2 Jahre in Folge, wenn ich das hier richtig gesehen habe, ja genau, 2013, 2004, hast du Neo, der Deutsche Internet Award.
Ah, ja, das war bei Sat1 so eine Geschichte, da hat Sat1 das Internet entdeckt. Ah, oh, wo ist es denn eigentlich?
Bester dieses, Link des Jahres.
Genau. Wo ist eigentlich dieses Internet? Wo kann man das kaufen? Ja? Ja, das war so eine Veranstaltung. Keine Ahnung.
So eine Award-Show einfach. Hat man einfach immer aus allem Award-Shows gemacht.
Ja, richtig.
Ja. und dann,
Gott, was du alles weißt, Nils, das weiß ich ja gar nicht mehr.
Ja, das hab ich jetzt hier nochmal gelesen. Und dann hast du ja, war es vor 2 Jahren oder war es letztes Jahr, also bei diesem Dancing on Ice?
Das war letztes Jahr im Januar. Aber die haben letztes Jahr 2 Staffeln gemacht, deswegen denkt man immer, es war vorletztes Jahr, aber es war, das Training begann im Oktober 2018, mein Gott, das ist auch schon wieder vor 2 Jahren. Na. Und die erste Sendung lief dann im Januar, es waren 6 Shows. Und ich bin in allen 6 Shows gelaufen. Also das war, muss ich sagen, eine der geilsten Sachen, die ich gemacht habe.
Ja.
Weil es einfach so cool war, das zu lernen.
Ja, glaube ich
auch. Diese Herausforderungen. Das hört sich immer so blöd an. Ich finde es auch immer so, wenn im Fernsehen Leute heulen oder so. Ja. Oder weißt du, wenn sie dann im Dschungelcamp Post von den Kindern kriegen. Also ich kann es aber heute verstehen, ja. Man ist in so einer Blase und so ganz alleine mit. Und dann kriegst du so einen Kontakt nach außen, da muss man halt weinen. Und ich fand das traurig, dass das vorbei war. Das war wirklich so, wenn die immer sagen, ha, wir verstehen uns alle so gut. Weißt du, da habe ich früher mal so, klar, weißt du, am liebsten würdest du, dass da einer mit den Beinen voraus rausgetragen wird, damit du gewinnst. Das war aber tatsächlich nicht so. Das war wirklich eine schöne Sache.
Ja, das hat man dir auch angemerkt. Also auch so ich habe das ja dann auch auf Facebook und Instagram und so bei dir verfolgt. Da hat man richtig gemerkt, dass dir das richtig Bock gemacht hat.
Ja, das war, weißt du, wenn du auf einmal was kannst, wovon du im Leben geträumt hast, dass du es nie schaffst.
Ja.
Oder anders gesagt, von dem du nie gedacht hättest, dass du es überhaupt mal versuchen würdest. Ist schon geil gewesen. Ja, und ich meine hier, der Trainer, den ich hatte, der war ja nun tatsächlich 20 Jahre jünger als ich. Ja. Und der hat zu mir gesagt, das merkt man dir gar nicht an, dass du so alt bist. Ich so,
schön mit so einem jungen Mann. Ne?
Das fand ich irgendwie, ehrlich gesagt, ganz gut.
ist es, was glaubst du, dass, ich meine, du hast echt so viel gemacht und so und irgendwie ist das was ist mit dem Fernsehen? Glaubst du, das Fernsehen noch, also ich meine, Fernsehen wird es, glaube ich, immer geben, aber.
Ja, das glaube ich auch.
Aber irgendwie wird es immer, mutloser oder zahnloser oder so.
Ja, aber dass das Fernsehen mutloser wird, das sagt man ja schon seit vielen Jahren. Also ich glaube, das empfinden wir auch aus unserer Sicht heraus, ne? Dass das alles sich stark verändert hat oder dass immer auf die gleichen Formate gesetzt wird. Ich meine, klar, eins läuft gut bei einem Sender, dann fangen die anderen sofort an, das zu kopieren. Ne? Ja. Klar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Spartensender, wo viele gute Sachen laufen, viele kleine Shows laufen, die man sich gut anschauen kann. Und ich glaube, dass das Fernsehen schon alleine deswegen nicht verschwindet, weil es mir etwas vorgibt, was ich gucke. Ich finde, ich weiß nicht, ich glotze auch gerne Netflix und so. Ja. Vor allen Dingen jetzt tatsächlich in diesen Corona-Zeiten habe ich viele Serien durchgesuchtet. Ja.
Welche Serie fandst du?
Zuletzt habe ich The Crown natürlich geguckt. Natürlich. Von Anfang, aber ich fand auch die anderen Staffeln ohne Diana gut. Ja. Einfach auch mal diese Geschichte sich anzugucken. Zurzeit gucke ich jetzt gerade hier, heute Morgen habe ich angefangen, Bader-Meinhof-Komplex zu gucken. Ja. Das gucke ich dann nachher zu Ende. Ja, genau, es ist echt sehr brutal.
Seid mit einer guten Laune hergekommen.
Aber ich finde es interessant, so die Geschichte so erzählt wird. Ja, ne? Und aber was ich manchmal anstrengend finde, ist, dass du dir was aussuchen sollst. Und dann gucke ich einfach gar nichts. Dann denke ich so, jetzt tust du das einfach mal weg. Und dann machst du entweder den Fernseher an und dann kommt dann halt um 18.25 Uhr unser Zoo und Co. Dann guckst du das halt mal. Weißt du, dass man verlernt so, sich auf etwas einzulassen. Ja. Ne, weil du dir eigentlich immer ständig aussuchen kannst, was du willst. Und ich finde das manchmal anstrengend.
Total.
Manchmal finde ich es geil, wenn einer sagt, heute gibt es Bratwurst mit Kartoffeln. Ja. So, und nicht, was möchtest du denn gerne? Wie bei Kindern muss man immer denken, man muss ihnen zwei Sachen zur Auswahl geben und dann haben sie das Gefühl, sie können sich entscheiden, aber in Wirklichkeit ist es ein sehr eng gesteckter Rahmen.
Hier, entweder Zwiebelsuppe oder Pommes.
Genau, richtig. Die Supernanny. Das finde ich auch mal eine geile Sendung.
Stimmt, das war eine super Sendung.
Katharina mit der Funke im Ohr. Jetzt auf die stille Treppe.
Die habe ich auch immer gerne geguckt. Aber es ist schon so, dass, ich meine, wir sind so eine Generation, wir sind ja nicht nur damit, sondern auch im Fernsehen so ein bisschen aufgewachsen und deswegen haben wir, glaube ich, so eine spezielle Verbindung zu dem Medium. Ne?
Ja, selbstverständlich. Also ich würde immer denken, ach, keine Musiksendung, keine Musikshow ist so geil wie Viva war. Aber das stimmt eigentlich auch, weil wir hatten ja alles dabei. Wir haben ja wirklich alles abgedeckt. Ich meine, denk mal, Adam Turtle, Kafka mit Metalla und so. Ja, ja. Also, nur bei Viva konntest du in einem rosa Kleid um die Ecke springen, um direkt in Gore reinzulaufen, die nicht so lebensbejahend aussahen wie ich. Ja? Also das war schon geil. Und das hast du halt heute nicht mehr. Ich gucke ab und zu Deluxe Music. Ja. Das finde ich ganz gut, das erinnert mich so an früher, dass du so Videos anschauen kannst. Ne? Also einfach so, ich komme ja aus einer Zeit, also unsere Straße in Hilden war die erste, die an so einem Projekt teilgenommen hat, Kabelfernsehen. Ja. Ne? Und dann haben wir halt holländische Fernsehsender bekommen und eben auch, wie hieß das denn nochmal, das war Music Box. Das war
Tele5 quasi.
Genau, der Vorläufer von Tele5 und da liefen alle Videos ohne Moderation, ohne Werbung, ohne irgendwas. Ja. Du hast die Glotze eingeschaltet und es lief ein Video und es kam direkt das nächste. Da hat nie einer was gesagt. Ja. Mega. Ich kenne alle Videos aus der Zeit von Anfang bis Ende. Es war nicht so wie bei Formel 1. Ja, das gucken wir gleich noch, das haben wir schon gesehen. Ja. Und dann mittendrin abschneiden und denkst, Weil Videos waren Kunst. Du wolltest die Geschichte sehen. Du wolltest wissen, was passiert. Oder als angekündigt wurde, hey, Thriller von Michael Jackson. Ja. 15 Minuten. Oh, das muss man doch gesehen haben.
Ja, das stimmt.
Und das ist so das, was ich mir manchmal so zurückwünsche. Diese Berieselung, dass man da, dass es nicht nur eine Berieselung ist, sondern auch wirklich ein Programm.
Ja, das ist sozusagen, es gibt ja heute auch noch eine Musikvideokultur. Also die findet ja halt auf YouTube jetzt statt, aber die gibt es ja noch. Aber was ich mir auch manchmal wünschen würde, was ja quasi der Vorteil von damals ist, dass das halt mal irgendwer kuratiert. Also,
richtig, wir zum Beispiel.
Ich finde zum Beispiel, man könnte zum Beispiel als ganz easy Sonntagabend um 23 Uhr eine Stunde die besten Musikvideos der letzten Woche auf Dreisat bringen. Irgendwie
ja,
so,
sehr gut,
um das Medium
Nils, sehr gut.
Zu feiern.
Wer soll das moderieren? Ich natürlich.
Ja, wir beide, du und ich.
Mit Thomas anders.
Cool. Lieber Alex, es war ein schöner Deep Dive in unsere Vergangenheit.
Nein, ist es schon vorbei, wie schrecklich.
Ja, das tut mir leid, aber ich meine, wir können natürlich gerne noch über Danielle Dessous reden, bei der du immer deine Unterwäsche, deine Hautfarbe.
Das habe ich natürlich nur für die Zeitung erfunden, weil du genau in die Haut fasst. Ja, das stimmt. Ja, die Spanx, die ungeilen Spanx.
Was ich so gut finde, ist in diesem Artikel, den ich gerade eben erwähnt habe, wo du durch dein Viertel läufst und dann gehst du zu Danielle Dessous und erzählst, dass du da immer deine Hautfarbe und Unterwäsche kaufst. Und dann kommt in dem Artikel vor, wie die Verkäuferin zu dir sagt: Guck mal hier, wir sind jetzt nominiert für den Stern der Wäsche. Und da hast du wohl gesagt, recht so.
Ja, recht so, liebe Danielle.
Immer deep connected mit deinem Fädel.
Daniela, nenn mich nämlich jetzt Danielle. Apostroph natürlich, weißt du, ich finde die Pest ist immer dieses Apostroph. Ja. Sabines Apostroph Nagelstübchen. Halt, Nils, über eine Sache haben wir nicht gesprochen.
Über was nicht?
Über unsere gemeinsame Freundin.
Freundin, stimmt. Denn, stimmt, ganz vergessen.
Kamera bitte drauf.
Ganz vergessen, bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung ist es ein fester Bestandteil dieser Show, dass wir versuchen, es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen. Wir fragen vorher nach Snacks, Getränken, du wolltest Sprudelwasser und Kaffee.
Ja.
Und dann überlegen wir immer, wer könnte so ein Vorbild oder Idol unserer Gäste sein. Vorbild. Versuchen das zu recherchieren und stellen ihnen dann ein entsprechendes Bild hin. Ich habe jetzt bei dir, bin ich da etwas freier umgegangen mit dem Vorbild Gedanken, denn wir haben dir ein Bild hingestellt von Deutschlands wichtigster, größter, populärster und wahrscheinlich auch erfolgreichster Metal-Sängerin, nämlich Doro Pesch.
Und die einzige vor allem.
Ich glaube, wahrscheinlich gibt es da zwei, drei andere, aber sie hat ja auch mal eine Band, Warlock hieß die, glaube ich.
Ja.
Und sie macht aber auch solo immer noch Metal und ist auch immer noch 100% Metal.
Wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir die jetzt so gut finden? Irgendwas gab es doch. Irgendwas, nein, die ist ja total nett. Irgendwas war doch da.
Keine Ahnung.
Haben wir aber die interviewt und dann war die, hat sie uns doch, die hat mich doch zu Hause angerufen bei meiner Mutter und hat mich Das ich ist weiß wirklich nur, wahr.
Ich weiß nur, du hast mir irgendwann mal vor, also wirklich anno pief, hast du mir mal eine Geschichte erzählt, wo du irgendwas mit ihr zu tun hattest und dann hast du sie so nachgemacht. Und das fand ich so lustig, dass ich danach, wann immer wir uns über den Weg gelaufen sind, auf Partys, wherever, ich zu dir immer gesagt habe, bitte mach Doro Pesch für mich.
Ja, weil die hatte so von diesem Metal-Gesang ja so eine Reibeisenstimme. Ja. Weißt du, du wirklich weißt, jeder Vocal-Arzt würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Und hat die mich ja irgendwann angerufen und hat mich eingeladen zum Warlock-Konzert nach Düsseldorf. Und ich so, da bin ich leider gar nicht da. Fand ich einfach, nein, aber die war ja wirklich sehr, sehr nett. Doro Pesch, also auf die lasse ich nichts kommen.
Nee, und sie hat aber gesagt,
hey Nils, hey Mensch, komm doch mal vorbei auf mein Konzert. Ja, aber so hat sie gesprochen, so spricht sie. Aber das finde ich, die ist halt unverwechselbar.
Ja, absolut. Und deswegen habe ich sie dir heute hingestellt, damit du dich ein bisschen wohlfühlst.
Das finde ich sehr schön. Na. Da sieht sie doch süß aus, so jugendlich.
Die gehört für mich zu dir dazu.
Doro und Alex be like this.
Ja, absolut. Lieber Alex, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Sehr gerne,
wir müssen
sehr
das unbedingt einen anderen Mal noch fortsetzen.
Sehr gerne.
Vielen Dank an Wenzel, der die Sendung heute produziert hat. Vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Wir haben sehr viel gelacht. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel in dieser Sendung gelacht wie heute mit dir. Das war ein großer Spaß und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg-Erfahrung.